Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Carbon und Laktat. Es ist wieder Dienstag, hier sitzen Simon Müller und
Marvin Weber, moin.
Genau, Frank hat schon angekündigt, er ist unterwegs, deswegen gibt es wieder uns beide heute als Duo.
Genau.
Ja, viele haben sicherlich mitbekommen, dass am vergangenen Wochenende in fast allen oder auf allen Distanzen viel los war. Und ich muss ehrlicherweise gestehen, ich habe ja auch viel mitbekommen und viel verfolgt. Nicht ganz so intensiv wie sonst, weil ich selbst auf der Strecke unterwegs war.
Ja, erstmal großen Applaus für unseren Vize-Europameister.
Ja, vielen Dank. Ja.
Also gut ab.
War für mich ein ereignisreiches Wochenende, wie man sich denken kann. Und auch an der Stelle, mich haben natürlich viele Nachrichten erreicht und Glückwünsche und mit allem drum und dran. An der Stelle auch nochmal vielen Dank. Ich bin immer noch nicht dazu gekommen, alles komplett zu beantworten, aber das werde ich auf jeden Fall tun. Da freue ich mich immer sehr, die Zeit nehme ich mir dann auch. Und ja, also vielleicht.
Du kannst ja erstmal nochmal kurz berichten, einfach wie das Wochenende für dich abgelaufen ist.
Ja, ja. Genau. Und auch für die Veranstaltung als solche. Ja. Ich war das erste Mal da. Ich bin vor 2 Jahren in Dänemark bei der Challenge Herning gewesen. Ja. Also Dänemark war mir als Mitteldistanz-Austragungsort nicht ganz fremd, aber es war halt ganz woanders. Nee, ansonsten, ich bin Freitag oder wir sind Freitag losgefahren. Und das lief eigentlich alles reibungslos und ich muss wirklich sagen, dass die Location da für alle, die nochmal irgendwie überlegen wollen, im nächsten Jahr oder so eine Veranstaltung zu machen, wirklich super schön. Also bei mir kommt halt auch noch dazu, ich bin aus Lübeck gefahren, das ist da nicht ganz so weit. Das ist ja natürlich in Deutschland nicht für alle gleich. Also viele, auch die internationalen Athleten, ich habe mir da noch am Rennmorgen sagen lassen von Paul Kay, der wieder moderiert hat, aus 60 Nationen Athleten dabei. Also viele natürlich dann auch geflogen, konnten nicht alle dann irgendwie mit dem Auto, wir sind dann halt mit der Fähre rüber und mit dem Auto weiter.
Von Kopenhagen müsste das ja auch ganz gut gehen.
Genau, das geht auf jeden Fall gut, aber so war halt, ist das Schöne für die Norddeutschen auf jeden Fall, dass es schnell erreichbar ist und unkompliziert, man muss nicht irgendwie fliegen und schrauben und sonst irgendwie alle Sachen ins Auto packen und einmal hochfahren. Nee, genau, und dann vielleicht zum Rennen selbst, einfach mal generell, vielleicht zu den Strecken. Also Schwimmen war komplett im Hafenbecken. Das war so ein bisschen frickelig. Das ist ja genau
sah super schön aus auf den Bildern.
Ja. War es auch. Also war wirklich komplett alle Strecken, alle oder die ganze Veranstaltung auch sehr idyllisch und aus der Perspektive sicherlich zu empfehlen. Ja. Das war aber für, also ich könnte verstehen, dass schwache Schwimmer da ein bisschen Nervenflattern kriegen. Und es war auch nicht ganz so einfach, da den richtigen Kurs zu finden. Es war echt zickzack, man musste das komplette Hafenbecken ausschwimmen, damit man irgendwie auf knapp 2 Kilometer kommen konnte.
So ein Navigationsgerät am Arm so. Und die nächste bitte links.
Ich war so verwirrt, als ich einen Tag vorher versucht habe, bei den Bojen den Kurs zusammenzukriegen, bis ich dann irgendwann verstanden habe, dass noch nicht mal alle Bojen im Wasser waren. Und ich dann so, das kann doch gar nicht
alles
sein.
Alles umsonst.
Ich war richtig nervös. Ich stand dann da wirklich so ungefähr 5 Minuten mit ausgestreckten Fingern und hat gehofft, dass irgendwer nochmal mir zur Seite steht und sagt, hey, komm, so an die Hand nimmt und dann, hey, ich weiß, wo es lang geht, hier, schau mal. Stattdessen hat mich jemand angesprochen, der, weil ich dann irgendwie geredet habe hier und Strecke und so weiter, der mich an der Stimme erkannt hat.
Ja, ach krass.
Und dann einmal so, hey, du bist doch Simon und so. Podcast Simon ist einer meiner neuesten Spitznamen. Podcast Simon. aber da habe ich mich natürlich auch gefreut. Also soweit war schon, ich stand mit dem Rücken zu ihm und hat mich dann nur an der Stimme erkannt, hat er dann gesagt. Also ich habe mich auch sehr gefreut. Ein paar Leute, die mich wieder angesprochen haben und die das bestimmt jetzt auch hören. Das ist immer sehr, sehr schön und da freue ich mich auch über den persönlichen Austausch und über das Feedback.
Auf jeden Fall.
Deswegen machen wir das ja auch hier für die Leute aus der Szene. Und also das Schwimmen, jeder, der sich die Strecke vielleicht auch mal angeguckt hat, da ging es ordentlich hin und her. Und ich habe auch ein, zwei Mal wirklich ganz kurz 2, 3 Kraulzüge auslassen müssen, um dann mal wirklich geradeaus zu gucken, ob ich hier den richtigen Leuten noch überhaupt hinterher schwimme, die vor mir ins Wasser gegangen sind. Aber das lief dann soweit gut. Also auch für mich persönlich, Schwimmen 27,02, so schnell bin ich noch nie geschwommen. Die Profizeiten könnten so ein bisschen vermuten lassen, dass es ein paar Meter zu kurz war. Also Javier Gomez schwimmt ja nun wirklich unglaublich stark, aber so ganz knapp über 21 Minuten ist dann doch echt fix. Also könnte daran gelegen haben, dass es ein bisschen zu kurz war.
Was hat denn deine Aufzeichnung gesagt?
Ich schwimme ohne Uhr seit einem Jahr, weil es bringt mir einfach nichts. Das Thema hatte ich dann auch mit jemandem noch nach dem Rennen. Was sollte man an einem Rennen alles verwenden? Welche Infos braucht man? Und ich habe einfach so aus der Erfahrung der letzten Jahre gelernt, dass diese Rumdrückerei unterm Neo mit Startknopf und zweimal, genau, als, ja. Das ist noch zusätzlich was, woran du denken musst, und es ist einfach nicht zuverlässig. Dein Arm ist unter Wasser. Ja. Bei den Aufzeichnungen danach siehst du, dass du quasi dann über Land geschwommen bist.
Okay.
Es ist einfach nicht, die Daten bringen dir im Endeffekt nicht viel, aber es ist viel Gedrücke und so. Und auf dem Rad hast du deinen Radcomputer, und ich lege meine Uhr dann in den Laufbeutel und ziehe die Uhr erst zum Laufen an. Mhm. Und ich bin auch komplett gelaufen, ohne auf die Uhr zu gucken, aber dazu gleich vielleicht noch. Erstmal zur Radstrecke. Das war wirklich, da ging es eigentlich genauso weiter. Also sehr, sehr schöner Kurs, grün, viel auch am Wasser genau entlang, und dann quasi hoch irgendwann links ins Inland abgebogen. Und also ein Kurs, ich würde mal ungefähr schätzen, mit 15 90 Grad Kurven und irgendwie zwei kompletten Wendepunkten.
Das heißt, die wollten den Kurs möglichst kompakt halten?
Oder? Ich glaube schon.
Ja, also es war, die Genehmigungen nicht so da waren wahrscheinlich.
Ich weiß gar nicht. Also es war eine schöne Streckenführung, aber es war wirklich, also waren bestimmt 10 Schilder mit Out of Arrow Bars. Einfach, also wirklich rechtzeitig. Ja. Und da muss man echt sagen, das ist ja gut, dass es so ausgeschildert ist, weil das dann wirklich nicht dazu führt, dass die Leute in Aero-Position bis 5 Meter vor der Kurve da ranfahren und dann im schlimmsten Fall sogar noch im Gegenverkehr dann abbiegen, weil sie nicht mehr auf der rechten Spur bleiben können. Also das war wirklich sehr, sehr gut ausgeschildert, und also da ein dickes Lob, echt professionell, besser geht's nicht. Ich habe nicht gesehen oder gehört, dass da was Großes passiert ist. Und das wird sicherlich daran gelegen haben, dass jeder gewusst hat, wann man wirklich runterbremsen musste. Also es waren Schilder mit Slow, Out of Arrow Bars, dann Signale mit quasi Stopp. Es gab eine Zone, wo man nicht überholen sollte, weil es dann so eng war für die Passage.
Gut organisiert alles.
Total. Ja. Also die kannten den Kurs ganz genau, und da wurde wirklich für gesorgt, dass da das so minimiert wird, wie es irgendwie geht. Und ja, also Strecke sehr, sehr schön, aber sieht auf dem GPS-File sehr abenteuerlich aus, wo man da überall seine Kreise gedreht hat. Und die übliche Diskussion bei Großveranstaltungen hat mich jetzt auch mal wieder so zum Nachdenken angeregt, so Windschattenfahren, weil es bei mir ähnlich war und ich dann auch einfach sagen muss, es gibt Situationen, da kannst du dem Ganzen nicht entfliehen. Da kannst du nur dafür sorgen, dass du möglichst fair fährst.
Deinen eigenen fairen Weg findest.
Es ist halt oft das Gleiche. Also ich bin alleine losgefahren und dann fährst du irgendwann auf eine Gruppe auf. Dann kannst du aber nicht einfach mit 420 Watt für 5 Minuten an allen Leuten vorbeifahren, ohne dass sie wiederkommen. Ja. Und dann musst du halt schauen, dann überholst du mal den einen, den anderen, dann fährst du da rein. Und das ist dann eh schon immer so eine kritische Sache, finde ich persönlich. Das sorgt dann aber natürlich dafür, dass dein Durchschnittstempo mehr oder weniger das Gruppendurchschnittstempo ist.
Ja.
Und du kannst es ein, zwei Mal versuchen. Ich habe es dann auch versucht. Das führt dann dazu, dass du 3 Minuten vorne fährst, deine Wattzahl trittst und dann kommen wieder alle vorbei. Und dann denkst du dir auch, okay, dann ist, ja, genau, also es ist natürlich so, und es liegt, glaube ich, auch, also es liegt auch nicht an der Fahrweise der Athleten, sondern dieses Problem wirst du mit der Anzahl und dem Leistungsniveau nicht beheben können. Und bei uns war es sogar noch überschaubar. Also die Gruppen, die mir entgegengekommen sind, in den Bereichen natürlich auch beim, auch
dann,
trotz,
wo dann
trotz
der Großteil der Age-Gruppe vielleicht
unterwegs ist. Genau, es waren 2600 Starter und auch trotz Rolling Start, das staut sich weiter hinten noch viel, viel mehr. Also ich werde niemals als Erster aus dem Wasser kommen, aber so schlecht schwimme ich jetzt auch nicht. Und da war es schon echt krass, weil dann hast du halt dieses Tempo und dann kommen halt von hinten die Leute, die halbwegs Rad fahren können, kommen dann immer mehr an, weil die dann auch auf die Gruppe auffahren. Aber auch die können nicht vorbeifahren. Das heißt, du hast am Ende eine Gruppe mit 20 Leuten.
Ja.
Und was dann tatsächlich blöd ist, wenn da Leute dabei sind, die wirklich nur mitrollen können, aber eigentlich gar nicht so gut Rad fahren können.
Für die ist das natürlich ideal.
Das Problem bei mir war tatsächlich, die müssen dann, wenn vorne eine Attacke fährt, irgendwann reißen lassen. Mhm. Aber wenn du in dem Moment weit hinten in der Gruppe bist, dann verpasst du das. Also dann sind die Leute erstmal weg. Und das hatte ich nämlich, dass die Gruppe dann irgendwann abgerissen ist und ich dann an den Leuten, die abgefallen sind, vorbeigefahren bin und dann die letzten 20 Kilometer komplett alleine gefahren. Die Gruppe war noch so in Sichtweite, aber halt ein paar hundert Meter entfernt. Und dann habe ich auch am Ende gesehen, am Ende bin ich nochmal deutlich mehr Watt gefahren als vorher und am Anfang in den ersten 20 Minuten auch. Also das ist sicherlich ein Problem. Das kann man nur beheben, wenn man bei solchen Veranstaltungen deutlich weniger Teilnehmer starten.
Ah, das wird nicht der Fall sein.
Ich würde auch nicht sagen, dass es besonders unfair war. Ja, nur es ist halt diese ich würde nicht mal sagen, dass es, teilweise war es kritisch, aber diese Situationen entstehen, wenn man in der Gruppe auch mit Abständen fährt. Und da müssen wir ganz ehrlich sein, das ist ja das, was bei den Profis auch passiert.
Ja.
Also auf Hawaii oder bei Meisterschaften, da ist das Niveau nun mal so, dass sich das nicht vermeiden lässt. Ja. Also das ist der Sport, den wir ausüben. Und was dann immer blöd ist, es, wenn du selbst in der Gruppe fährst, aber du lässt dann, wenn jemand an dir vorbeifährt, dich bewusst fallen, um die Lücke zu lassen und der hinter dir versteht das als Einladung, in die Lücke reinzufahren.
Ja.
Und so wirst du dann halt nach hinten durchgereicht. Und das ist, finde ich, immer so das Problem. Aber ansonsten ja, war es, wie gesagt, nicht besonders unfair. Es war wieder nur was, wo ich dann nachdenken musste, das ist halt was anderes, wenn du bei einer Veranstaltung, bei einer großen und auch bei einer Meisterschaft mit 2500, 600 Teilnehmern startest und als nicht beim
300 Starter.
Genau, oder so, da fährst du halt wirklich dein Rennen. Da fährst du wirklich komplett alleine Rad.
Mhm.
Und von der Vorstellung muss man sich, glaube ich, bei den Großveranstaltungen echt
verabschieden.
Es sei denn, man ist der Überbiker und kann wirklich mit 60 Watt mehr als alle anderen wirklich an allen vorbeifahren.
Ja.
Das ist aber selten der Fall. Ja, das war dann so ein bisschen, habe ich nämlich lange nicht mehr erlebt.
Ja.
War in Heilbronn zum Beispiel auch nicht so, weil da der Kurs natürlich sehr selektiv ist mit den ganzen Höhenmetern.
Ja.
Das war hier halt jetzt technisch manchmal relativ anspruchsvoll, aber nichts, was da die, also hatte, glaube ich, jetzt auf 90 Kilometer knapp 400 Höhenmeter. Das ist sehr überschaubar.
Ja.
Und ja, dann laufen, das war wirklich eine der schönsten Laufstrecken, die ich bisher erlebt habe. Es ging viermal um die Burg rum, die am Hafen war, dann direkt am Wasser lang durch die Innenstadt, viele Hotspots, abwechslungsreicher Kurs für Leute, die nicht ganz so schnell laufen wie ich. Tut das wahrscheinlich weh, also viel Untergrundwechsel. Also
mal mit Asphalt und so habe ich gesehen auf den Bildern.
Ja, mit Kopfsteinpflaster, dann Sandwege quasi um die Burg rum, dann wieder normaler Asphalt und Straße, so ein bisschen hoch, so ein bisschen runter, Tempowechsel, Kurven. Für mich natürlich gut, das kommt mir alles, was für alle noch mal schwieriger ist, kommt mir beim Laufen sehr entgegen.
Mhm.
Und ja, dementsprechend, ich bin vorher schon so schnell Rad gefahren wie noch nie. Also ich bin deutlich über 40er Schnitt gefahren, ich glaube knapp 40,5. Und damit hätte ich auch vorher nicht gerechnet. Das war wirklich sehr, sehr gut. Und beim Laufen war ich dann quasi noch mal echt, ich weiß es wirklich nicht wie, aber ich hatte echt doch mal einen draufgesetzt. Also laut meiner Aufzeichnung war die Strecke so 300 Meter zu kurz.
Ja.
Aber meine offizielle Laufzeit war 1:10:07.
Und alter Vater.
Ja, 2 Minuten 22 langsamer als Javier Gomez. Und fünfte Laufzeit insgesamt. Und was mich halt persönlich sehr gefreut hat, eine Minute schneller jeweils als auch der Sieger, Rodolfo van Berg und Patrick Nielsson. Und das sind wirklich zwei Typen. Also weiß ja selbst, muss ich ja nicht erzählen oder dir nicht erzählen, aber halt echt zwei richtige Vorbilder von mir, wo ich dann echt im Ziel war. Also ich war echt nur am Kopf schütteln. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich frage mich da auch manchmal wirklich, wo ich das hernehme. Also ich weiß natürlich, was ich tue und wie sehr ich dafür wie sehr ich auch dafür arbeite und gearbeitet habe. Aber das war wirklich so weit weg von meiner Vorstellung, dass ich...
Ja, man lässt dich ja, also wenn wir dich aus der Redaktion entlassen vor solchen Wochenenden, dann versuche ich ja immer so wieder so ein bisschen, immer mal wieder aus dir rauszukitzeln, aber es funktioniert meistens immer nicht, weil du bist da, glaube ich, auch sehr offen und ehrlich zu dir selbst und sagst, ja, ich habe gut trainiert und bin in guter Form, aber dass du jetzt von vornherein sagst, okay, ja, Vize-Europameistertitel ist drin oder so, das war schon eine große Überraschung.
Ja, also für mich tatsächlich auch von der Gesamtplatzierung, das eine. Das hätte ich auch nicht gedacht, dass ich Zweiter werden kann. Am Ende habe ich den Abstand nach vorn sehr zugelaufen sogar noch. Also ich vermute mal tatsächlich 2-3 Kilometer theoretisch, dann hätte das noch gereicht. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe einen zweiten Platz gewonnen und nicht den ersten Platz verloren.
Ja.
Aber auch so, was die eigene Leistung angeht. Also man kann halt nicht immer losgehen und jedes Mal einen draufsetzen. Und mir ist auch klar, dass das trotz, also diese Saison ist wirklich sehr, sehr gut für mich. Aber
ja,
jetzt
wartet ja noch Nizza, ne?
Ja, das ist so ein bisschen meine Sorge, weißt du, wenn das vorher alles so glatt läuft, dass dann eigentlich, wenn du dir das am meisten wünschst, irgendwas schief geht. Aber ich bin mittlerweile echt an dem Punkt, wo ich sagen muss, generell, wie sich das insgesamt entwickelt, bin ich da einfach super dankbar für. Ich bin gesund, ich habe da Lust zu.
Ja.
Und das, was ich jetzt erreicht habe, also ich hab's gestern auch noch gepostet und ich musste da auch drüber nachdenken. Ich habe zu einem Zeitpunkt, als ich noch relativ jung im Triathlon war und viel zu wenig Ahnung von dem Sport hatte, mir als sportliches Lebensziel im Triathlon mal gesetzt, irgendwann in 70,3 unter 4 Stunden zu machen.
Das siehst du.
Zu einem Zeitpunkt, wo ich nicht wusste, was das bedeutet, was für ein Aufwand das bedeutet. Ich hatte keine Ahnung, also ich hatte eigentlich Stand jetzt, den ich jetzt habe, wenn ich mich da zurückdenke, keine Ahnung davon.
Mm-hmm.
Und ich habe es mir trotzdem als Ziel gesetzt, weil ich dachte, hey, ich bin so jung und ich habe so viele Jahre, irgendwie geht das und du brauchst ein Ziel. Und ja, meine Gesamtzeit war jetzt 3:57:01. Und ja, als ich das dann gesehen habe in Kombination auch mit der Laufzeit, war ich im Ziel erstmal so, dass ich dachte, irgendwie machst du dir selbst Angst, weil ich mir nicht erklären konnte, wo ich das hergeholt habe. Also deswegen auch mit der Uhr beim Laufen, ich wollte einfach racen, also ja, nicht irgendwie pacen und ich laufe dann langsamer und wenn ich auf die Uhr gucke und ich bin zu langsam, laufe ich dadurch auch nicht unbedingt schneller.
Also voll auf Körpergefühl.
Ja, ich habe erst überlegt, ob ich meine Uhr sogar im Beutel lasse und wollte dann aber eine Aufzeichnung für danach zum Auswerten haben, habe aber bis quasi Zieleinlauf nicht raufgeguckt und war dann selbst ganz überrascht.
Ist das so, dass du dann dich so ein bisschen zügeln musst, so der Arm juckt und ich will mal drauf gucken?
Ich habe zwei, dreimal überlegt, es fällt mir dann aber ganz leicht, weil ich weiß, es bringt mir keinen Vorteil.
Ja.
Weil wenn ich überrascht bin, das wäre noch der beste Fall, weil ich dann denke, okay, ich werde bestärkt, gut, ich mache weiter so.
Ja.
Aber im schlimmsten Fall ist es schlechter, als ich dachte und das zieht mich dann eher runter.
Ja, denkst drüber nach und dann hast du schon verloren eigentlich.
Genau, weil ich teile mir meine Rennen auch eigentlich so ein, dass ich am Ende nochmal einen draufpacken kann und das ist mir dadurch auch gelungen und ich glaube halt, ich habe dadurch gerade beim Laufen so ein gutes Körpergefühl, dass mir das eher entgegenkommt, wenn ich mich darauf verlasse und dass ich eher die Daten dann danach zur Auswertung und irgendwie mal zu schauen, wie das so lief.
Ja.
Genau, also von daher aus meiner Perspektive super Veranstaltung. Ich würde wahnsinnig gern wiederkommen aus den genannten Gründen. Dafür, dass es für mich natürlich auch günstig liegt, aber dass die Veranstaltung auch echt top ist und ja, was mein eigenes Wochenende, meine eigene Leistung angeht, bin ich da echt immer noch ein bisschen, was heißt ein bisschen, sehr, sehr, sehr überwältigt und überrascht und ja, das ist echt eine tolle Erfahrung und wirklich was für die Kategorie, wo ich mir sagen muss, das steht erstmal, die Zeiten stehen erstmal und das kann mir jetzt keiner nehmen und
ziemlich
da,
geil.
Da freue ich mich auf jeden Fall wahnsinnig drüber.
Ja.
Genau, aber es gab natürlich, ich bin 21. geworden. Das heißt, es gab 20 Leute insgesamt, die schneller waren. Und das waren natürlich.
Ja, die machen das ja auch hauptberuflich.
Genau, das waren natürlich die Profis.
Ja.
Und von dem Rennen habe ich halt selbst nicht viel mitbekommen. Ich habe
du hast es ja eben schon mal bei mir oder mit mir in der Redaktion besprochen. Nach und nach ist das dann im Ziel so ein bisschen bei dir eingetrudelt, ne? Hast die Ergebnisse im Tracker und so gecheckt und
genau, ich habe erstmal natürlich bei mir selbst geguckt, meine Splits und die Altersklassen und Age Grouper und dann natürlich auch die Profi-Ergebnisse. Ja. Wir hatten ja bei den Männern hier auch eine Wette laufen, eine interne Wette.
Wie ist die jetzt ausgegangen?
Hat quasi keiner gewonnen. Also ich habe ja gesagt, um das aufzulösen, Johanna hat gesagt, Florian Angert gewinnt.
Ja.
Und ich habe gesagt, Javier Gomez gewinnt, wenn er startet. Wenn er nicht startet, gewinnt Rudi von Berg. Und jetzt ist Gomez gestartet, aber Rudi von Berg hat gewonnen. Es ist quasi, hat niemand gewonnen, wenn man fair ist. Aber ich war sehr nah dran.
Also hast du vielleicht doch gewonnen?
Ja, nein, das müssen wir nochmal ausklopfen.
Genau,
das besprechen wir nochmal.
Ja.
Nee, aber Rudi von Berg tatsächlich nur 11 Sekunden vor Javier Gomez.
Ja, das war nochmal richtig knapp am Ende, ja. Also der hat sich zwar auf dem Rad dann ja doch einen guten Vorsprung in Anführungsstrichen vor Gomez herausfahren können, aber der hat da ja auf dem Halbmarathon nochmal eine schöne 1:47 hingezaubert und ja, wenn da der Kurs vielleicht dann ein paar Meter länger gewesen wäre, dann wäre es tatsächlich nochmal zu einem anderen Ergebnis gekommen.
Ja, vor allem war es ja wohl so, habe ich mir sagen lassen, dass Rodolfo von Berg ist quasi Rodolfo von Berg Junior und es gibt Senior, das ist sein Vater und der macht seit ganz vielen Jahrzehnten Triathlon und der war auch dabei und sein Bruder hat auch irgendwie seine erste Mitteldistanz gemacht, das war so ein richtig schöner Familienausflug.
Sauber.
Und den habe ich auch auf dem Rad den Vater überholt und den Einteiler gesehen. Ich habe ganz kurz überlegt, ob ich ihm noch was sage, dass ich ein großer Fan von seinem Sohn bin oder so. Ich habe mich dann nicht getraut. Ich war dann zu schüchtern. Ich dachte, das kommt jetzt blöd, wenn ich vorbeifahre, was suche von dann so, ciao. Und dann
hättest du ihn schon noch ein bisschen begleiten müssen.
Ja, genau, nebenher.
Ja, genau.
Der hatte dann nämlich bei der Siegerehrung hatte Paul Kay, der Announcer, gesagt, dass sein Vater, Rodolfo von Berg Senior, als er erfahren hat, dass Javier Gomez quasi bis auf 30 Sekunden oder noch dichter dran ist, dass er dann quasi den Sieg abgeschrieben hat, was glaube ich dann in dem Fall
eigentlich jeder, realistische
jeder gemacht hätte. Aber ich habe das eben gerade auch schon mal gesagt, der Typ ist wirklich bewundernswert. Also in Chamorin war ich ja zum Arbeiten bei The Championship und wir haben auch drüber gesprochen und da war es ja schon so, dass Sebastian Kienle deutlich schneller gelaufen ist, vorbeigekommen ist und er hat sich nicht abschütteln lassen und das macht dich eigentlich kaputt. Du weißt halt, du läufst dein Tempo, jemand ist schneller, alles klar. Und da hat er sich rangeheftet und ist irgendwie 10 Kilometer sind die ja zusammengelaufen, ein Tempo, und der hat sich ja teilweise noch vorgesetzt, also der muss mental wirklich unglaublich stark sein. Und als er dann am Ende, ich meine, der hatte ja irgendwie 3,5 Minuten oder so Vorsprung, das war ja wirklich relativ viel.
Ja.
Und wenn du dann siehst, dass es so viel, also dass so ein großer Vorsprung schrumpft, dann gehst du ja eigentlich davon aus, okay, das wird irgendwann, das reicht nicht, der läuft viel, viel schneller, und der hat das am Ende,
vorbei.
Der hat das ja. am Ende so weit rausgezögert, dass ihn das nochmal so stark gemacht hat, dass er also wahrscheinlich um sein Leben gelaufen ist und diese 11 Sekunden noch verteidigen konnte, ja. Weil ich war ja nun auf dem Kurs auch unterwegs. Bei 11 Sekunden ist es wirklich so, du siehst den anderen vor dir. Mhm. Und Javier Gomez, also, der ist natürlich schon.
Du schaust dich ja dann einfach mal um, ne? Und im Zweifel hörst du vielleicht sogar auch schon, dass die Zuschauer hinter dir da auch jemanden anfeuern, der dir schon im Nacken hängt. Also das ist psychologische Meisterleistung auf jeden Fall.
Ja, also vor allem, weil du ja auch deine irgendwie, du wirst ja Leute an der Strecke haben, die dann sagen, ey, der ist genau hinter dir.
Ja,
so,
genau.
Wenn du jetzt, dann musst du aber richtig.
Jetzt nicht stolpern, sonst ist er vorbei.
Ja, so genau. Ungefähr. Und also wirklich da Chapeau für die Leistung.
Ja.
Und der ist ja auch noch, ich glaube, der ist auch erst 27. Also das ist definitiv jemand, der in den kommenden Jahren, glaube ich, international im Triathlon viel Spaß machen wird.
Ja.
Auf der Mitteldistanz auf jeden Fall. Das zeigt er jetzt schon, dass er zur Weltspitze gehört. Dann
vielleicht irgendwann auf der Langdistanz.
Ja, und dann hoffentlich auch auf der Langdistanz. Was sehr witzig war, bei der Siegerehrung gab es dann nochmal die Siegerstatements, nachdem die Profis geehrt wurden von, kommen wir gleich zu den Frauen, Holly Lawrence und Rodolphe van Berg. Und da hat Paul Kay ganz provokant gesagt, vor dem Rennen muss man ja wirklich sagen, man guckt sich die Startliste an und sieht Javier Gomez, okay, er gewinnt. Und dann hat er Rodolphe van Berg das Mikro hingehalten.
Oh.
Und dann hat er ganz demütig auch gesagt, also es ist eine große Ehre für ihn überhaupt, ein Rennen mit ihm zu bestreiten und ihn zu schlagen, war so eine der großartigsten Erfahrungen, die er bisher machen konnte. Und seiner Meinung nach sind es halt die beiden Namen. Es sind Javier Gomez und Jan Frodeno, die den Sport auf ein neues Level gehoben haben und dominieren über distanzübergreifend mit den
über Siegen. Jahre.
Ja, genau, über den langen Zeitraum, genau, das kommt halt auch noch dazu.
Ja.
Und dementsprechend, der war wirklich sehr, sehr demütig und dankbar, und der hat auch.
Umso schöner, wenn es solche Sieger gibt, die dann das auch einfach gut einordnen können.
Und ich finde halt, diese Mischung ist auch so, ist halt auch immer so sympathisch, wenn du merkst, das ist jemand, der definitiv richtig viel Selbstvertrauen hat, der weiß, was er kann, der an sich glaubt, aber trotzdem nicht so dieser, also gerade auch wenn es ein Ami ist, das muss man ja fairerweise mal sagen, halt nicht so jemand ist, der nur die dicken Ansagen macht, aber dann halt auch 5-mal auf die Schnauze fliegt und irgendwann klappt es dann mal, sondern der eher damit zurückhaltend ist, der sagt, natürlich will ich eine Top-Platzierung machen, natürlich will ich auch gewinnen.
Ja, aber ich meine, er ist ja als Titelverteidiger angereist.
Genau, das kommt auch noch dazu. Das
muss man dazu sagen.
Ja.
Also da sagt man natürlich nicht, oh, so Top 10 wäre ganz nett.
Genau,
ne?
Genau.
Aber wie du schon sagst, also wenn dann Gomez auf der Startliste steht, dann...
Ja, also auch dieser Respekt einfach vor vor diesen Athleten, die natürlich auch was geschaffen haben, was in dem Sport relativ einzigartig ist, so in jeder Konstellation, wie sie da sind. Wir kommen gleich auch noch auf einen anderen Namen zu sprechen, der sich da jetzt auch mit eingereiht hat, wo wir sehr, sehr gespannt sind, wo der Weg noch hinführt.
Ja.
Aber genau, das war sehr, sehr schön. Also ich habe das auch wirklich genossen, da bei der Siegerehrung sowas ganz, ganz entspannt wahrzunehmen und mal so zu gucken. Nach dem Rennen fand ich auch zum Beispiel cool, das wird jetzt alle, die das vielleicht aus Sponsorensicht hören, nicht besonders freuen, aber es ist auch eine andere Atmosphäre, wenn dann Stunden nach dem Rennen die Athletinnen im Abendkleid dastehen und irgendwie dann nicht nur im Rennanzug, irgendwie natürlich, das ist mir nämlich das erste Mal so richtig aufgefallen, dass da dann die Sponsoren-Shirts und so mal ausgezogen werden und nicht alle irgendwie...
die private Seite auch so ein bisschen wahrscheinlich zum Vorschein kommt. Ne?
Und das fand ich auch echt mal cool, das zu erleben. Weil das macht das Ganze noch viel, viel greifbarer und nahbarer, wenn die dann da stehen und nicht Athlet sind in erster Linie, sondern genau.
Sie selbst.
Ja, wenn das Rennen gelaufen ist und ein bisschen Abstand. Und das fand ich auf jeden Fall sehr, sehr cool, das mal wieder so in der Kulisse zu erleben.
Ja.
Und dann.
Genau, Florian Angert hast du ja schon angesprochen wegen der Wette. Ja, leider für ihn ja dann letztendlich nicht ganz so gut. Also das Endresultat ist natürlich trotzdem, kann sich sehen lassen,
Platz
5. Aber wenn man den Rennverlauf vorher gesehen hat, wäre da natürlich vielleicht ein Ticken mehr drin gewesen. lag ja auf Rang 2 noch, auf, ich glaube, Kilometer 5 oder 6 sogar noch auf der Laufstrecke.
Genau, hat sich beim Rad ja von der Spitzengruppe abgesetzt. Das habe ich auch auf der Strecke noch gesehen, als ich die letzte Schleife gefahren bin. Ja. Sind mir alle entgegengekommen. Was war kurz vor der Wechselzone, habe ich die Abstände dann nochmal gesehen. Mhm. Und ich glaube auch, also um das vielleicht nochmal komplett zu machen, Pablo Dapena oder Dapena ist Dritter geworden. Ja. Ist ja auch ehemaliger Kurzdistanzler, Kumpel und Trainingspartner von Gomez. Auch sehr schnell gelaufen, die zweitschnellste Laufzeit, noch 1,9. Und danach war Patrick Nilsson, was so ein bisschen Lokalmatador ist, weil der Austragungsort quasi in Sichtweite von Schweden ist, wenn man übers Wasser guckt.
War dann einmal rübergeschwommen.
Ja, genau, war dann auch ganz groß immer Applaus, wenn sein Name fiel. Und auch bei der Siegerehrung hat man echt gemerkt, Skandinavier halten zusammen.
Ich wollte gerade sagen, also bei uns wäre das anders, wenn der Holländer... Der würde bei uns Deutschen nicht so angefeuert, glaube ich.
Oder der Franzose. Ja, das ist wohl wahr. Nee, und in dem Sinne, der ist halt auch als starker Läufer bekannt, ja auch schon beim Ironman Frankfurt 2,40 gelaufen. Und ich glaube einfach, dass Flo da vorher natürlich wusste, wenn es fürs Podium reichen soll oder sogar für mehr, dann muss er auf dem Rad die Leute distanzieren. Ja. Also er hat sich im Laufen ja wirklich sehr stark weiterentwickelt in den vergangenen Jahren. Das hat ja auch unter anderem in Heilbronn gezeigt. Aber klar, also Javier Gomez zum Beispiel oder auch Pablo Dapena, das ist halt nochmal eine ganz andere Welt. Und das weiß er auch. Er weiß aber auch, dass er auf dem Rad, dass es eher Leute sind, die sich in der Gruppe zurückhalten. Und da musst du das halt dann versuchen.
Da wäre die Chance, ja.
Ja. Und ich meine, das hat er gemacht. Ja. War ein mutiges Rennen und er klang jetzt auch nicht so danach, als wenn er mit Platz 5 unzufrieden wäre. Und da muss man auch bei dem Feld sagen, das muss er auch nicht sein.
Nee, genau.
Ja. Also das war schon wirklich, wirklich gut. Und wenn so eine Rechnung mal eher aufgeht und in der Gruppe dann alle so zurückhaltend fahren, dass die gar nicht darauf aus sind, den Vorsprung so zu schließen, dann kommt man noch ein bisschen weiter weg, vielleicht nochmal auf einem anderen Kurs und dann reicht das auch mal. Also das hat er ja auch schon bewiesen. Von daher, genau, Platz 5 für ihn.
Jo.
Und kommen wir zu den Frauen, weil da ist es tatsächlich sehr bemerkenswert, das hat Paul Kay auch ganz oft betont. Holly Lawrence ist jetzt mit dem Titel amtierende Siegerin von vier Kontinentalmeisterschaften.
Genau, das ist neuer Weltrekord, stand jetzt in der Pressemitteilung noch. Ja,
ja, es hat das noch nie jemand geschafft. Ja. Das ist wirklich krass. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt zusammenkriege. Also 2018, was ja quasi schon der Start in die neue Saison ist, mehr oder weniger, oder jetzt amtierend, weil noch keine neue Veranstaltung seitdem war. Ironman 73 Bahrain, Middle East Championships, Ironman 73 Dubai, hat sie auch gewonnen. Dann Ironman 73 St. George.
Genau, Nordamerikameisterin ist sie, und genau Rudi von Berg auch.
Genau, und hat sie nicht auch noch den 73, oder bringe ich das jetzt durcheinander, in Vietnam die Kontinentalmeisterschaft, die Patrick Lange gewonnen hat? Hat sie da bei den Frauen gewonnen? Ich bin mir gerade gar nicht sicher.
Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht.
Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob Dubai einfach so ein Rennen war oder eine Kontinentalmeisterschaft. Also kann ja eigentlich nicht sein, wenn Bahrain Middle East ist.
Gewonnen haben.
Ja. Ja. Ich bin mir gerade, also sie hat auf jeden Fall noch ein Rennen gewonnen. Ja. Ich weiß also aber nicht, von welcher das war.
Ja.
Ja. Genau, auf jeden Fall unglaublich starke Leistung und auch sehr dominant gewonnen. Also das war wirklich einmal mehr eindrucksvoll. Sie ist ja auch schon 73 Weltmeisterin geworden 2016 in Australien. Und ja, wenn die jetzt gesund bleibt, wird das auch sehr, sehr spannend. Also sie hat ihren Slot schon längst, logischerweise, hat ihn noch angenommen.
Heiße Anwärterin für Nizza auf jeden Fall.
Genau, und klang jetzt auch noch nicht so. Wir haben, glaube ich, auch schon mal in dem Podcast hier spekuliert, wie es aussehen könnte bei ihr mit Langdistanz. Da kam jetzt noch nicht so richtig durch. Also vielleicht fokussiert sie sich jetzt nochmal darauf, nochmal 73 Weltmeisterin zu werden. Und
dann vielleicht nächstes Jahr mal der Schritt weiter. Ja,
das war richtig,
sehr eindrucksvoll auf jeden Fall. Ja,
ja.
Ja, zweite ebenfalls eine Britin, Finila Langridge, die dann knapp 3 Minuten im Ziel Rückstand hatte. Und dritte die Tschechin Radka Kahlefeld, und du hast es eben mir erzählt, ich war ein bisschen erstaunt, Platz 6 ging an Leonie Konchala aus Deutschland und sie hat sich mit dem 6. Platz auch einen Kona-Slot geholt, was ja...
Nee, nicht Kona-Slot, Nizza-Slot.
Ein Nizza-Slot, genau.
Ja.
Was ja, ja, damit rechnet man ja, glaube ich, nicht, wenn man auf Platz 6 auf die Siegerehrung geht.
Ja, also ich, das ist, glaube ich, auch so gewesen, dass alle... vor ihr hatten, also ich habe danach noch kurz mit ihr gesprochen, sie wusste das vorher auch nicht und sie hatte das auch nicht auf dem Schirm, aber alle vor ihr, wenn ich es richtig zusammenkriege, hatten schon einen Slot, außer Helle Fredriksen. Und die hätte auch einen gehabt, hat da aber auch schon abgesagt und hat dann wieder abgesagt.
Aber Helle Fredriksen hätte ihren Slot doch über das Kraichgau.
Meine ich ja. Also sie hätte einen gehabt, hat aber abgesagt und hat dann jetzt deshalb wieder abgesagt, wenn ich das richtig sie das war. Also theoretisch hätten dann alle einen gehabt und ich glaube, sie hat ihren wieder nicht genommen. Ich glaube, so war das, wenn ich sie jetzt zusammenkriege. Und die anderen waren alle schon längst qualifiziert, was ja bei dem Aufgebot bei den Frauen auch irgendwie logisch ist. Da waren ja nur wirklich sehr, 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 sehr viele Weltklasse-Athletinnen am Start.
Ja.
Und dementsprechend war sie ein bisschen überrascht, hat sich aber umso mehr gefreut und hat ihren Slot angenommen. Und noch skurriler wird's jetzt bei der Geschichte um den zweiten Slot bei den Frauen, weil Kontinentalmeisterschaft, zwei Slots, weil danach wollte ihn auf einmal keiner mehr haben. Und das war so ein bisschen so, als wenn noch zwei, drei Profifrauen abgesagt hätten, hätten sie den Slot wahrscheinlich einmal in den Raum geworfen. Und wenn ihn eine Frau gefangen hätte, hätte sie zu... Also das war, glaube ich, so, dass dann die 14. den Slot bekommen hat, weil dann danach wollte ihn einfach von Platz 7 bis 10, also die ersten 10 wurden geehrt, wie das meistens bei einer Kontinentalmeisterschaft ist. Und danach wollte ihn keiner mehr haben. Also bei denen war es auch wirklich so, die hätten, da war keine mehr qualifiziert.
Mhm.
Und die hätten ihn nehmen können, wollten dann aber nicht, aus verschiedenen Gründen. Ich glaube einmal, weil noch ein Rennen zu dem Zeitpunkt ansteht, was wichtiger ist.
Ja.
Und ich könnte mir auch vorstellen, so bei Platz 9 und 10 ist es dann einfach... Das Jahr ist schon geplant, es ist jetzt ein größerer Aufwand, ein finanzieller Aufwand.
Das nochmal rumzuplanen.
Und das Niveau ist da halt auch deutlich dahinter. Also wenn du dann das, da reden wir halt so von...
Und das Rennen in Nizza ist ja auch kein Kindergarten, ne? Also da musst du auch erstmal Bock drauf haben.
Ja, also das ist halt, wenn du
jetzt... Da kommen wir später nochmal zu.
Ja. wenn du irgendwie 25 Minuten Rückstand hast, dann weißt du auch, dass du da keine Rolle um irgendwas spielst und ob du dann den Aufwand nochmal auf dich nehmen willst und eventuell auch den Reisestress und alles, was geplant ist und vielleicht hast du auch Familie und so weiter. Auch wenn du Profisportler bist, das spielt halt trotzdem eine Rolle.
Ja.
Und wollte dann dementsprechend keiner haben und da ist dann die, ich weiß nicht, aus welchem Land sie kam, die ist dann aber aus allen Wolken gefallen, natürlich, und hat sich sehr, sehr gefreut und war auch ganz...
Vorzeitiges Weihnachtsgeschenk.
Ja, und war dann überhaupt, dass sie den auf der weil sie wurde dann natürlich auf die Bühne geholt und dass sie einmal die Hände schütteln durfte, war sie total begeistert und das war schön mit anzusehen. Also so kann es mit dem Slotverfahren der Profis jetzt laufen.
Ja. Also da ja klar, je näher das auf die WM drauf zusteuert, desto mehr haben schon ihren Slot und desto mehr werden ihren Slot abgeben wollen oder ablehnen quasi oder müssen ihn ja gar nicht mehr annehmen. Und,
genau. Ja, das war ganz, ganz cool, ja.
Ja.
Genau, so viel zu Dänemark.
Ja. Ja, und du lagst im Auto, habe ich gehört, Dänemark und hast dann auch auf den Tracker in Irland geguckt.
Ja, das ist wirklich, das waren Bilder. Also ich hatte Glück, dass ich dabei nicht fotografiert wurde. Ich habe Kofferraum auf, die Sitze umgeklappt und ich lag anderthalb Stunden zusammengekauert im Kofferraum und hab mich dann quasi füttern lassen. Hab mir immer so ein Eis vorbeigebracht, da eine Fanta. Und dann lag ich wirklich da und ich hatte auch echt ein bisschen Magenschmerzen danach und so. Und einige kennen das sicherlich, wenn du dich da so ausbelastet, brauchst du einfach ein paar Stunden, bis du dann wieder auf dem Damm bist. Und dann lag ich zusammengekauert im Kofferraum mit dem Tracker und habe immer aktualisiert die ganzen 73-Veranstaltungen und halt Ironman Cork und Bundesliga und was alles noch war, dass ich da so ein bisschen was mitbekomme. Das war dann so für die anderthalb Stunden meine einzige Beschäftigung. Genau, und wie gerade schon gesagt, ganz oben stand Ironman Cork in Irland. Wir haben drüber gesprochen.
Ja, verrücktes Rennen.
Ja, also
erstmal würde ich sagen, verrücktes Wetter. Ich glaube, die Iren sind wie vielleicht auch die Hamburger hier ab und zu mal Regen und schlechteres Wetter gewohnt, aber also ich habe es über den Livestream über große Teile mitverfolgt und das war echt nicht schön. Also ich glaube, man konnte es auch nur erahnen, was da wirklich vor Ort gewesen ist. Also auf den Bildern sah es schon schrecklich aus, aber selbst die Einheimischen haben wohl gesagt, ja, Wetter hier ist kacke, aber das, was hier heute stattfindet, das ist nochmal alles andere als normal und dementsprechend wurde dann ja auch das Schwimmen abgesagt und sich dazu entschieden, das Ganze als Bike and Run und nicht als Duathlon auszutragen. Ja, die Profiathleten oder auch das Age Group Feld wurde ja dann mit jeweils, ich glaube 30 Sekunden bei den Profis waren es, auf die Strecke geschickt und da ging es dann erstmal bei richtig Regenwetter zur Sache. Auch wieder unfassbare Bilder irgendwie vom Rennen irgendwie. Ich habe eins von Emma Wilhelm jetzt, das ist auch heute bei uns bei Instagram zu sehen, wie sie mit Putzhandschuhen auf ihrem Rad sitzt.
Ja.
Für mich, ich dachte, hey, was ist denn da los? Aber
ja, Not macht erfinderisch.
Ja, sehr effektiv, weil einfach kein Tropfen Regen durchkommt und du gescheit am Lenker packen kannst und die Bremsen und alles bedienen kannst.
Ja. Ja, gar nicht so blöd.
Ja.
Das habe ich, glaube ich, live auch noch nie bei irgendjemandem gesehen. Aber ja, also es war natürlich Ausnahmebedingungen und das Rennen stand natürlich im Zeichen von Alistair Brownlee,
ja, genau.
der seine erste Langdistanz gemacht hat. Ja. Jetzt natürlich kann man wieder drüber streiten, ist er jetzt ein Ironman oder nicht, ohne Schwimmen. Aber wie auch einige Leute bei uns schon kommentiert haben, ich würde mal behaupten, das Schwimmen hätte Alistair Brownlee sowas von in die Karten gespielt.
Genau, also es wäre kein Nachteil für ihn gewesen. Nee,
auf gar keinen Fall.
Es hat er nachher, hat er es auch kurz nachdem mein Ziel gekommen ist, hat er es auch so gesagt. Also er hätte sich natürlich gewünscht, dass ein Schwimmen stattgefunden hätte, weil der Rennverlauf ein vielleicht etwas anderer für ihn auch gewesen wäre. So war es ja schon letztendlich eine kleine Sensation, dass Herr Brownlee am Ende dann doch ganz oben auf dem Podium stand. Das hätte ich am Anfang auch nicht für möglich gehalten.
Ich habe es also, zwischendurch auch nicht. Ja. Ich habe, wie gesagt, ich hatte nur Informationen durch den Tracker und ich habe mich gefragt, ob es da irgendwelche Probleme. Und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht mal, wie das Wetter war. Das habe ich auch viel, viel später, als dann Athleten ins Ziel gekommen sind und ich dann Zieleinlauf, Bilder und Videos gesehen habe, mitbekommen. Ich dachte einfach, der hätte irgendwie einen Platten gehabt oder so. Oder irgendein technisches Problem.
17 Minuten hat er gehabt oder Rückstand gehabt auf Brian McChrystal. Und
das ist halt das Ding. Ja. Brian McChrystal kann Radfahren, aber wenn du halt vorher nicht schwimmen musst, spielt das den starken Radfahrern halt nochmal in die Karten, weil die mit ausgeruhten Beinen aufs Rad steigen, dann kommt der Kurs dazu.
Der auch ja extrem hart war, also da dieser eine Berg mit 21% Steigung und allgemein mit den schlechten Bedingungen, da musst du erstmal mit zurechtkommen.
Ja. Also Alistair Brownlee scheint das aber relativ smart gemacht zu haben, weil er sich da irgendwie nicht von außer Ruhe hat bringen lassen.
Ja.
Und dann am Ende trotz der ganzen Bedingungen und des Radfahrens, der Strecke und so weiter noch 2:51 Marathon gelaufen ist. Ja. Das ist schon wirklich ordentlich. Sicherlich auch was man von ihm erwarten würde.
Ja.
Ist die Frage, ob, also ich bin mir ziemlich sicher, dass er natürlich deutlich schneller noch laufen kann, wenn die Bedingungen andere sind, wenn er vielleicht noch ein bisschen mehr Erfahrung hat, auch mit der Verpflegung und so. Ja. Das ist ja jetzt, war das ja war wirklich jetzt kein alles.
0815 Ironman.
Nee, das war schon echt Harakiri. Ja. Ja. Also gerade fürs Debüt, da kann man wirklich erstaunt sein, dass er seinen Kona-Slot angenommen hat und nicht gesagt, was macht ihr hier eigentlich?
Die hat's noch nicht mal alle.
Aber ich meine, er kennt das Wetter ja auch. Er mag es ja auch tatsächlich, in dem Wetter zu trainieren. Also er ist ja auch jemand, der nicht so häufig ins Trainingslager fährt und fliegt, sondern er zu Hause bleibt und da auch bei jedem Wetter das durchzieht. Von daher, der kommt damit relativ zurecht und ja, ist ja offensichtlich jetzt angefixt. Also hat ja knapp mit 2 Minuten Vorsprung dann noch gewonnen. Genau. Es war ja eine relativ enge Aktion.
Ja, es war vor allen Dingen, also ich fand es am Ende sehr unübersichtlich. Dadurch, dass die Athleten ja auch, also ich glaube, die Startnummern wurden dann am Ende sogar ausgelost. Und dadurch war es dann, also er war immer virtuell führend, dann hat er ihn dann aber später tatsächlich auch physisch überholt.
Ja, ja.
Und ich hatte auch immer wieder so das Gefühl, dass bei Ironman selbst auch die Verantwortlichen, die da irgendwie am Zeitmanagement und an den Tickern saßen, auch zwischendurch nicht ganz die komplette Übersicht hatten, weil es gab am Ende auch unterschiedliche Zielzeiten. Also von Alistair Brownlee stand im Live-Ticker auf der Website stand eine Zielzeit von 7:44. Am Ende war es dann aber die 7:49, die als offizielle Zielzeit dann verkündet wurde. Da war ich dann selbst auch irgendwie sehr verwirrt.
So ein bisschen frickelig, ne? Wenn dann mit einem Radfahren gestartet wird und zeitlichen Abständen und kein gemeinsamer Startschuss und sowas wahrscheinlich. Ja. Aber gut, ich meine, das ist ja wirklich selten der Fall. Also die ganz große Ausnahme und das wird man auch erstmal nicht so schnell wieder erleben.
Ja, genau.
Aber wir werden wahrscheinlich Alistair Brownlee auf Hawaii erleben.
Ja.
Wie gesagt, Slot angenommen.
Richtig.
Ist eher angefixt. Hat alles, was er so gesagt hat, ging in die Richtung, es ist der Anfang von einem Weg, den er länger gehen will und er ist gespannt, wo es hinführt. Tja, also das klingt ganz so, als wenn er sich für die nächsten Jahre in erster Linie was vornimmt. Also
ich glaube jetzt nicht, dass sein Ansporn ist, dieses Jahr Hawaii zu gewinnen.
Nee, hat er auch gesagt. Also er ist da, um die Erfahrung zu sammeln, um sich das anzuschauen, um zu sehen, wie es da überhaupt dann läuft.
Ja.
Und das ist ja auch die richtige Herangehensweise. Man kann ein bisschen überrascht sein, sowas von Alistair Brownlee zu hören, aber ich glaube, der hat auch mittlerweile verstanden, dass Langdistanz und auch sogar Mitteldistanz und vor allem auch Kurzdistanz echt mindestens 2 Paar Schuhe sind, wenn nicht noch mehr. Das kann man sicherlich nochmal zwischendrin. Das
muss ja auch feststellen.
Genau.
Also das,
Also ich denke auch, das ist einfach nur vernünftig und es wird ihm gut tun, auch nicht mit dem Druck daran zu gehen, zu sagen, ja klar, komme ich jetzt hier vorbei und will alle einstampfen.
Ja.
Was auch ist ja genau das, was ich eben gerade auch meinte. Ja. So dieses, das wäre, glaube ich, ein bisschen vermessen und dann lieber so und dann vielleicht auch positiv überraschen.
Genau.
Als eine große
Klappe und dann auch dahinter.
Ja, genau.
Richtig.
Genau.
Ja. Ja, dritter Platz in Irland an ja, den Deutschen, Markus Tomschke, der genau. auch am Ende sehr zufrieden war.
Mit der auch zwischenzeitlich lang vor Alistair Bonny lag auf Platz 2, gerade beim Radfahren auch schneller Rad gefahren ist.
Ja. Ja. Für ihn auch gutes Ergebnis, hat sich sichtbar gefreut im Ziel.
Ja.
Er hat gesagt, dass er natürlich den großen Traum hat, auch mal ganz oben am Podium zu stehen, aber ja, wer weiß, vielleicht beim anderen Rennen in anderen Konstellationen auch.
Ja.
Ja. Ja, bei den Damen letztendlich leider nicht ganz so gut der Ausgang für Deutschland, sagen wir mal. Also ja. Anja Eppach lange, lange vorne gewesen, hat das Radrennen da schön vorneweg dominiert, aber musste dann relativ schnell auf der Laufstrecke das Handtuch werfen. Also das war schade. Es war lange unklar. Also ich glaube auch erst am nächsten Tag hat sie sich öffentlich dazu geäußert. Musste dann aufgrund von Rückenschmerzen wohl das Rennen aufgeben. Schade, aber sehr schöne Geste, vielleicht für alle, die es da auch noch nicht gesehen haben. Ich glaube, man kann es auf der Ironman Cork Facebook-Seite, gibt es diesen Videoschnipsel, wie sie von Emma Bilhelm überholt wird und ihr auch nochmal so einen richtigen, schönen, motivierenden Klaps auf die Schulter gibt. So, hey, hol dir den Sieg.
Ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall,
coole Geste.
Sehr, sehr faire und ja, auch coole Geste, finde ich. Also, dass das so auch im Rennen teilweise gelebt wird, wo man wirklich sagen muss, das muss man ja nicht machen. Also, in dem Moment, wo du im Rennen bist, ich finde, danach können alle dann zusammensitzen und erzählen und so weiter und gratulieren. Aber das im Rennen zu machen, wenn jemand dir quasi gerade dabei ist, den Sieg wegzuschnappen.
Ja, und du vielleicht schon weißt, ja.
Ja, und du dann halt weißt, du kannst da jetzt nicht mehr eingreifen, wenn jetzt nicht irgendwas ganz Überraschendes passiert. Da gehört schon was zu.
Ja.
Also, das ist schon nicht ohne. Also, da kann man echt sagen, das war eine sehr, sehr, sehr sportliche Geste. Ich bin halt jetzt gespannt, wie es für sie weitergeht.
Das habe ich mir auch gefragt,
weil wir haben auch schon mal drüber gesprochen, dass sie jetzt eigentlich langfristig mit einem Rotstart geplant hat. Aber
da steht sie noch auf der Startliste.
Genau, aber jetzt auch in Frankfurt auf der Startliste steht, vielleicht als Backup zu Cork, ob sie die... Also, das kann ich mir kaum vorstellen. Vor allen
Dingen, da dann das Resultat abzuliefern, um sich da den Slot zu holen, ist ja doch mal eine andere Sache.
Das ist das Nächste.
Boah.
Es kommt natürlich darauf an, wie das Rennen da verläuft. Mhm. Aber mit so wenig Regeneration zwischendurch, mit dem Reisestress, mit der Anzahl der Rennen, die sie jetzt auch dieses Jahr schon gemacht hat.
Ja.
Auf der anderen Seite muss man halt sagen, wenn sie es weiter rausschiebt, hat sie halt auch nur noch eine Chance.
Hamburg.
Ich meine nur ein Rennen, was sie da machen kann, sonst wird es irgendwann, das ist dann glaube ich unrealistisch. Problem ist halt jetzt, wenn es nicht Frankfurt wird und sie rot macht, dann glaube ich nicht, dass das was wird, weil das sind dann zu viele Langdistanzen oder Langdistanzversuche. Also jetzt noch rot zu machen in 2 Wochen nach Cork und danach noch ein Ironman-Rennen, um Hawaii das Hawaii-Ticket zu lösen. Und dann kommt im Oktober noch Hawaii. Dann,
da fährst du ja auch nicht hin, um einfach mal
anzukommen. Ja, eben, vor allem, ich sag's ja immer wieder, vor allem, wenn du da mal Vierte geworden bist, dann kommst du ja nicht hin, um 25. Nee, zu
richtig.
Werden. Ja. Und da bin ich jetzt wirklich sehr gespannt, wofür sie sich entscheidet. Ich glaube, sie hat sich dazu selbst noch nicht geäußert. Vielleicht weiß es auch noch nicht, weil das ist natürlich jetzt auch schon die lauter Harakiri-Aktion heute. Wäre dann die nächste, jetzt direkt dann quasi nach Frankfurt zu reisen und dann von irgendwie 12 Grad und Dauerregen auf zu Hitze Grad. Und ja, genau.
Ja, nee, also, ich glaube, das wäre also ratenswert, empfehlenswert wäre es wahrscheinlich nicht unbedingt.
Nee, aber
lass uns mal überraschen.
Ja.
Ja,
schauen wir weiter.
Steht sie am Sonntag in Frankfurt auf der Startlinie. Mal schauen.
Ja, ja. Lass uns überraschen.
Ja.
Genau. Das denke ich zu Cork.
Ja, genau.
Dann können wir, womit wollen wir weitermachen?
Ja, also ich würde sagen, wir machen da chronologisch weiter und gehen zur Sensation. Oder was heißt Sensation? Aber es war schon eine
Überraschung.
Große, bis mittelgroße Überraschung die in Antwerpen passiert ist, nämlich der Doppelsieg der beiden deutschen Damen und vor allen Dingen der Sieg von Lisa Tertsch vor Laura Lindemann. Also ja, das hätte vorher jetzt, glaube ich, keiner so auf dem Wettzettel gehabt. Aber ja, schönes Ergebnis für eine junge Athletin, die vielleicht bei vielen unter dem Radar bisher gewesen ist, ja, weil sie aber auch einfach in letzter Zeit im Triathlon gar nicht so aktiv gewesen ist, aber jetzt vielleicht wieder richtig angreift.
Ja, also ja, das war wirklich, da musste ich auch echt zweimal hingucken. Also ich hätte ja durchaus gedacht, dass Laura Lindemann das Rennen gewinnen kann.
Ja, sie war ja auch die große Favoritin,
genau,
ist mit Start Nummer 1 an den Start gegangen und ja.
Also ich will jetzt nicht sagen, dass ich damit gerechnet hätte, weil jedes Rennen muss erst gemacht werden. Das ja, ist immer so einfach gesagt, gerade ja, bei dem Niveau auf der Kurzdistanz gewinnt ja, sowieso. Das muss erstmal immer noch unter Beweis gestellt werden. Aber ich hätte schon damit gerechnet, dass sie auf jeden Fall Podium macht und dass sie auf jeden Fall sportlich, wenn das alles läuft, gewinnen kann. Und als ich dann gesehen habe, deutscher Doppelsieg und dann gerade in welcher Reihenfolge, war ich dann schon so ein bisschen perplex. Aber du hast es gerade schon angeschnitten. Wir können das ja noch ein bisschen weiter ausführen. Es war ja, letztendlich so, das Rennen wurde im Laufen entschieden.
Ja,
und
richtig,
da ist es halt so, und das wusste ich ganz lang auch nicht, dass Lisa Tertsch, die auch schon in der Bundesliga, wir haben eben schon drüber gesprochen, im Kraichgau war es, glaube
genau,
ich, die schnellste Laufzeit gehabt, hatte.
Ja.
Und du hast es angeschnitten, es kommt daher, dass sie in Harvard studiert hat und in der Zeit eigentlich eine Triathlon-Pause mehr oder weniger eingelegt hat.
Ist, ja.
Genau.
Das war jetzt ihr dritter Triathlon nach diesen 3 Jahren Triathlon-Pause. Und ja.
Ja, also.
Ist ganz gut gelaufen, würde
ja,
ich sagen.
Also das, ja, im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, genau.
Ja, also auch da schnellste Laufzeit.
Ja.
Und das ist schon echt krass, finde ich.
Ja.
Also wenn man so, ich weiß nicht, was für ein Erhaltungsniveau oder wenn überhaupt sie beim Radfahren und gerade auch beim Schwimmen, was man ja definitiv wirklich braucht, ganz egal, wie es dann irgendwie läuft bei den Rennen. Du kannst dann nicht, also wenn du in der letzten Gruppe aus dem Wasser kommst oder aufs Rad steigst, dann wirst du wahrscheinlich nie komplett nach vorn durchfahren.
Nee.
Und
da musst du ja erstmal die Grundbasis auch legen für so einen Sieg.
Ja, also da scheint sie ja nicht ganz, also 3 Jahre nicht im Wasser gewesen zu sein, das glaube ich jetzt nicht. Da müsste man sie mal fragen.
Ja.
Aber das ist schon krass. Also da muss man ja wirklich sagen, dass dieses Laufniveau, was du auf der in der Weltspitze ja brauchst auf der Kurzdistanz.
Ja.
Das hat sie sich ja quasi jetzt durch nur Lauftraining geholt,
ja,
ohne dass sie in den anderen beiden Disziplinen zu viel
einbüßen musste.
Genau, also gar keinen so großen Einbruch. Und vielleicht hat sie sich damit ja jetzt auch selbst überrascht, dass sie gesehen hat, okay, es geht nicht nur irgendwie im Laufen, sondern das Gesamtpaket stimmt auch noch. Also das, glaube ich, kann einen sehr optimistisch stimmen. Gerade wenn, ich kenne das ja mental auch auf einer ganz anderen Ebene, aber wenn du weißt, dass du im Laufen so stark bist, dann gibt dir das im Kopf schon mal eine
Vorher auch einen Schub wahrscheinlich, oder?
Also eine Gewissheit erstmal und vor allem die Motivation in den anderen beiden Disziplinen zu arbeiten und also genau in der Kombination mit dieser Gewissheit, dass im Laufen kannst du es halt. Im Laufen bist du dann dabei und das ist bei ihr auch wirklich so, wenn du so viel schneller läufst als Laura Lindemann, also was heißt so viel, aber Laura Lindemann kann in der WTS unter den ersten 5 Laufzeiten laufen und das ist halt wirklich, das ist dann Weltklasse-Niveau. Und Lisa Tertsch ist jung, hat noch viele Jahre vor sich und wenn sie das
hat
so...
Hat die dann mal gerade eben im Laufen noch schön 18 Sekunden abgeknüpft am Ende, das ist ja dann auch schon wieder eine Ansage auf jeden Fall.
Ja, vor allem auf 5 Kilometern,
also
Sprintdistanz und da sind wir sehr gespannt. Jetzt ich glaube, hat sie ihren Abschluss an Harvard gemacht? Ist sie
also
komplett durch?
So wie sich das las, war das jetzt abgeschlossen, ja?
Ja, dann hätte sie jetzt ja auch die Möglichkeit, wenn sie gemerkt hat, Triathlon ist
macht auf, ja doch relativ viel Spaß.
Ja, nee, aber ist tatsächlich eine Option, gerade auch im Hinblick vielleicht irgendwann auf Olympische Spiele und so weiter, dass sie vielleicht da auch versucht, jetzt wieder mehr Fuß zu fassen. Und das, weil wenn sie einen Abschluss in der Tasche hat.
Die Infos von dem Harvard-Studium, krieg den Namen der Zeitung leider gerade nicht mehr zusammen, aber es war eine Regionalzeitung, die das aufgegriffen hatte und da war zumindest mal angedeutet so, ja, mit etwas Glück und so geht der Blick vielleicht auch schon nächstes Jahr nach Tokio. Also ist natürlich die Frage, was für eine Entwicklung sie jetzt weiternimmt, was für Resultate da noch kommen. Aber ja, das müssen die anderen deutschen Damen, die nach Laura Lindemann kommen, ja auch erstmal abliefern. Und da kommt das Testevent ja noch und da kommen auch noch einige Rennen und
ja, genau, da muss man ja sagen, wir hatten ja immer das Problem, dass erstmal nach Laura Lindemann beim Niveau lang gar nichts kam, ja, weil Laura natürlich sehr stark ist, was ja die internationale Konkurrenz angeht und alle anderen eher Nachwuchsathletinnen sind, die einfach noch ihre Zeit brauchen.
Ja, genau. Ich meine, das ist halt nicht auf ihrem Niveau trotzdem schon Top-Leistungen
genau, abliefern. Genau. Aber wo man halt sagen muss, der Sprung bei in die WTS und zu den Top-Rängen ja bei Olympia den ist einfach halt noch
nicht einfach mal so.
Genau, den machst du nicht so und das ist halt auch nochmal ein großer Sprung.
Ja.
Und ja, aber es ist ja umso besser zu sehen, dass genau diese jungen Athletin den richtigen Weg eingeschlagen haben. Also wenn man der ganzen Sache noch ein bisschen Zeit gibt und ein bisschen Glück, was Verletzungsprophylaxe und so angeht, dass da nichts allzu Großes passiert, dann kann man, glaube ich, relativ optimistisch sein.
Ja, auf jeden Fall.
Und auch, auch danach, also deutscher Doppelsieg, haben wir gerade schon gesagt, waren ja auch, wenn wir beim Frauenfeld noch bleiben, noch mehrere genau deutsche Athletinnen am Start.
Ja.
Nina Eim auf Platz 6 und das ist ja auch was, wo man sagen muss, die hat jetzt in den vergangenen Monaten immer sehr konstant abgeliefert.
Ja.
Und Lena Meißner auf 11, Annabel Knoll auf, Knoll auf 12, Caroline Pohle auf 13 und Anja Knapp auf 17.
Ja, also das sind ja alles Resultate, die das ganze deutsche Ergebnis nochmal richtig schön abrunden.
Ja, genau. Und Annika Koch auf Platz 23 bei ihrem ersten Weltcuprennen.
Ja.
Also das war wirklich durch die Bank weg, von einem Doppelsieg bis zu mehreren Top-10-Platzierungen, Top-20-Platzierungen.
Alles dabei.
Alles dabei. Ja. Das, glaube ich, kann man nicht meckern.
Ja.
Also das würden wir uns freuen, wenn es so weitergeht auf jeden Fall.
Ja. Ja, das Rennen der Männer vorher nicht ganz so extrem erfreulich, würde ich das Ganze mal einordnen, vorsichtig gesagt. Also der 8. Rang für Jonas Breininger ist, ja, kann man, glaube ich, mal unterschreiben.
Aber, ja, der also hat sich auch sehr, sehr gefreut. Das ist für ihn definitiv ein gutes Ergebnis, was auch in die richtige Richtung geht und was ihn definitiv auch bestärkt hat.
Ja.
Lang schon auf dem Niveau kein so gutes Rennen mehr gemacht.
Ja, und aber ich glaube, bei Valentin Wernz mit Platz 28, da wäre durchaus mehr drin gewesen.
Ja, das glaube ich auch. Ich weiß jetzt nicht, woran es gelegen hat und ob das dann irgendwie der Schwimmrückstand war oder so. Ich hab die Splits auch nicht parat. Wie gesagt, habe auch noch nicht die Einzelstatements, wir haben gerade noch mal geguckt,
sich auch noch nichts
dazu geäußert.
Ja,
genau. Ich glaube aber, er wird diesen Podcast hören und da werde ich auf jeden Fall auch noch mal nachhaken. Und also sonst sicherlich jemand, der Top 5 immer, denke ich mal, machen kann bei einem Weltcup, wenn jetzt nicht die gesamte WTS-Elite beschließt, das Rennen zu verlagern und alle bei einem Weltcup zu starten. Das hat er jetzt auch schon gezeigt, von daher, da wird das sicherlich auch wieder nach oben gehen. Und WTS bzw. Weltcup und ITU-Rennen gibt es so viele im Jahr, da sind auch mal Durchwachsene dabei.
Ja, klar.
Und von daher steht für Hamburg in 2 Wochen fürs WTS-Rennen auf der Startliste und da kann er dann noch wieder eine Liga weiter zeigen, was er kann.
Richtig.
Ganz genau.
Ja.
Ja, dann bleiben wir noch ganz kurz auf der Kurzdistanz.
Genau.
Dann haben wir nämlich
zur Bundesliga rüber,
abgehakt,
die auch am Wochenende stattgefunden hat in Düsseldorf. Und da gab es auch die erste kleinere Sensation, wenn man es so sagen will. Da hat nämlich Potsdam den ersten Gesamtsieg bei den
und nicht Buschütten.
Ja, genau, bei den Männern geholt. Das auch relativ deutlich, muss man sagen. Also Platzziffer 27 stand bei Potsdam am Ende unterm Strich auf dem Zettel und die Siegerländer mit Platzziffer 58.
Ja, das ist wirklich deutlich,
Genau, und bei den Damen sah das dann doch wieder anders aus. Da haben die Buschüttener Damen sich ganz klar den Sieg geholt mit Platzziffer 8.
Genau, zur Erklärung muss man da auch noch sagen, bei den Frauen werden 3 Sportlerinnen in die Wertung mit einbezogen, bei den Männern 4. Und deswegen, also nicht muss man nicht irgendwie wundern, wie das sonst rechnerisch zustande kommen kann.
Ja.
Das dazu.
Ja, und die Einzelsieger gingen dann doch auch wieder beide an die Athleten aus Buschütten. Nieschlag bei den Herren vielleicht auch eine kleine Überraschung vor Richard Murray als erster im Ziel und bei den Damen Anna-Maria Mazzetti vor Emma Jeffcoat und Olivia Matthias. Genau. Und was auch so ein bisschen, glaube ich, nebenher beobachtet wurde, Ruben Zipunke auf Platz 17 bei seinem Bundesliga-Debüt. Den wirst du jetzt gleich sogar schon in Podcast-Zeit, sagen wir mal, besuchen fahren.
ja.
Du bist in Düsseldorf.
Genau, ich bin morgen in Düsseldorf bei Ruben und werde dann natürlich neben so vielen anderen Sachen auch mal fragen, wie es gelaufen ist. Er hat ja sich bewusst für das Rennen entschieden, wie er sich selbst geäußert hat, um diese Erfahrung zu machen und die komplette, in Anführungszeichen, Triathlon-Ausbildung mal durchlaufen zu haben, einfach um mal zu wissen, wovon denn immer alle reden, wenn sie sagen, dass sie auf dem Weg zur ersten Boje verprügelt werden. Und also ich denke auch eine wertvolle Erfahrung für ihn, der so ein bisschen, das war ja so Triathlon Reverse, also hat er als Age-Grouper letztes Jahr Ironman Hamburg gemacht und jetzt quasi von den Distanzen zurückentwickelt, also was natürlich Sinn macht, weil Ironman ist das, oder Langdistanz ist das radlastigste Format, wenn du die herkömmlichen Triathlon-Formate anschaust, da bringt es dir sicherlich als ehemaliger Radprofi am meisten, wenn du Langdistanz machst.
Da müsst ihr jetzt als nächstes irgendwie Marathon, danach Halbmarathon, danach 10 Kilometer Lauf und dann...
Hat er ja quasi im Triathlon gemacht. Nee, aber deswegen macht schon Sinn. Also ich würde mir dann auch eher denken, wenn ich mal Triathlon machen will und so gut Radfahren kann, dann nehme ich doch allen auf der langen Distanz möglichst viel Zeit ab. Aber wenn ich dann merke, ich bin so gut, dann, wenn man das aus der professionellen Brille betrachtet, dass man das dann irgendwie anders angehen sollte, da ist er sich auch sicherlich auch gut beraten mit den Leuten, die ihn dazu geraten haben. dementsprechend, da bin ich gespannt, was er mir erzählt.
Ich bin auch sehr gespannt
über
das Porträt, was du uns dann mitbringst über ihn.
Ja. Genau, das werde ich dann oder werden wir mit euch teilen und das wird dann in der nächsten Ausgabe zu lesen sein. Denke ich, eine sehr, sehr spannende Geschichte und auf jeden Fall ein Charakter, der Szene auf jeden Fall gut tut.
Ja, definitiv. Ja.
Genau, so viel zu den Rennen in ausführlicher Weise, aber es ist auch noch viel anderes passiert, bevor wir zu unserer Frankfurt-Vorschau kommen. Das erste richtig, 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 richtig große Rennen des Jahres. Fangen wir vielleicht einmal noch an mit der Info, die du schon angedeutet hast.
Genau,
Jan Frodeno hat seinen Nizza-Start abgesagt.
Genau, das war ja eigentlich, also es war Anfang des Jahres, stand Nizza ja im Rennkalender, aber auch schon da irgendwie mit mindestens 2 oder 3 Fragezeichen. Und er hatte es im Frühjahr auch immer schon wieder angedeutet, so ich bin mir nicht sicher, ob ich mir das geben will und auch kann und ob ich da auch die nötige Verfassung für diese wirklich sehr anspruchsvolle Radstrecke mitbringe. Und dann ist er direkt nach Buschütten, ist er dann nach Nizza weiter und hat ja da dann auch, ich glaube, mehrmals sogar die Radstrecke ausprobiert und ist jetzt letztendlich einfach zu dem Entschluss gekommen. Nein, entweder Nizza oder Hawaii, beides verträgt sich, glaube ich, einfach nicht so gut, weil die Nizza-spezifische Vorbereitung einfach so extrem gewesen wäre. Also er hat selbst gesagt, er hätte da wohl dann doch nochmal 2-3 Kilo dann doch nochmal verlieren müssen, um auf
und der... Das soll bei Jan Frodeno was heißen.
Also ich habe mich auch gefragt, wo denn bitte? Aber er hätte da tatsächlich nochmal ordentlich Gewicht verlieren müssen und hätte sich einfach auch sehr spezifisch auf diese doch sehr anspruchsvolle Radstrecke vorbereiten müssen. Und Jan Frodeno ist halt einer, der geht da nicht am Start, um nach Fünfter zu werden, sondern er will das Ding gewinnen. Und ich glaube, wenn er sich dafür hätte vorbereitet, dann wäre die Hawaii-spezifische Vorbereitung dann letztendlich, hätte wahrscheinlich da ein bisschen drunter gelitten. Und deswegen der Schachzug, alles auf die Karte Hawaii, was, wenn man das Rennen gewinnen will, glaube ich, einfach auch eine sinnvolle und logische Entscheidung jetzt gewesen ist.
Ist halt Patrick natürlich eine Ausrede, wenn es nicht klappt.
Ja, ist richtig. Ja,
aber es finde ich natürlich, oder denke ich, spreche ich im Namen von ganz vielen aus sportlicher Sicht sehr, sehr schade.
Ja,
also das nimmt definitiv, nimmt dem Rennen, also da fehlt ein großer Faktor und die Spannungskurve ist sicherlich nicht ganz so hoch, wenn du weißt, ganz egal wie der Rennverlauf ist, dann letztendlich Jan Frodeno ist noch im Rennen.
Ja.
Und weil wir wissen auch, wenn der Ernst macht, der schwimmt auf jeden Fall vorn mit, dann ist halt die Frage, wie er auf eventuelle Radattacken reagiert, aber der kann halt auch am Ende nochmal richtig was zulaufen und hat ja auch gezeigt, in Südafrika kann schneller laufen als Gomez, kann schneller laufen als Brownlee und da wurde ein immer noch episches Rennen trotzdem so ein bisschen eingegrenzt. Also ich finde es persönlich sehr, sehr schade.
Ja.
Aber ich denke,
nachvollziehbare
Gründe. Ja. Und 2018 hat er die 73-WM gewonnen, dafür Hawaii nicht. Jetzt plant er genau das andere zu tun. Und von der Überlegung her ist das auch, denke ich, alles andere als blöd.
Ja, genau. Dafür haben wir auch noch vermeldet, geht er dann am 11. August nochmal in Polen auf der Mitteldistanz nochmal an den Start, will da einfach nochmal ein bisschen Wettkampfluft schnuppern, bevor es dann noch für 3 Wochen ungefähr nochmal wahrscheinlich nach Girona nochmal geht zum spezifischen Abschlusstraining hier in Europa und dann bereits Anfang September dann alles auf Hawaii, nach Hawaii und dann Vollgas.
Ja, wir sind sehr gespannt.
Ja, genau.
Ja, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum Ironman Frankfurt.
Ja, dieser Herr Frodeno wird ja auch in Frankfurt starten.
Genau.
Ja. Und da gibt's auch schon, also natürlich fiebern jetzt, ich glaube auch bei uns merkt man so langsam, wie das Kribbeln so richtig losgeht.
Ja, definitiv. Das sind ja nur noch ein paar Tage.
Ja, unsere Kollegen, die vor Ort sein werden, werden Donnerstag Nacht früh losziehen hier und auch nach Frankfurt reisen. Genau,
zur Pressekonferenz, die am Donnerstag stattfindet. Wir beide sind nicht dabei dieses Jahr. Du warst schon in Frankfurt, ich war schon in Frankfurt zum Arbeiten. Du bist in Rot, ich bin nächste Woche in Hamburg bei der WTS. Wir sind deshalb sehr gespannt, was berichtet wird. Ich glaube, deshalb wird dann auch die Konstellation, ich bin mir gar nicht sicher, wer dann nächste Woche den Podcast überhaupt macht.
Gute Frage.
Machen wir uns an anderer Stelle Gedanken darüber, weil ich glaube, und an der Stelle, das können wir schon mal sagen, den Podcast, den wir beide gemacht haben vom Wochenende Kraichgau und Chamorin, der wurde mittlerweile schon ungefähr 10.500 Mal gehört.
Ja, vielen Dank dafür.
Erstmal vielen Dank dafür und das spricht ja auch dafür, dass es sehr gut ankommt, wenn wir solche Sachen auch nicht nur zusammentragen und analysieren, sondern auch vor Ort waren und die Eindrücke wirklich gesammelt haben.
Ja.
Und ich denke, das ist in Frankfurt noch wertvoller als woanders.
Ja.
Und deswegen können wir mal überlegen. Ich bin
gespannt, was unsere Frankfurt
Crew berichtet. Ja.
Genau, ja. Ja. Ja, und schon vorab geht's heiß her, wie man im wahrsten Sinne des Wortes sagen kann. Also die Wettervoraussagen sind da ja, gehen fast in Richtung 40 Grad. Ich weiß nicht, ob die 38 Grad, die gestern da verkündet wurden, immer noch aktuell sind, aber wir sind auf jeden Fall locker über 35 Grad am Wochenende oder befinden uns zumindest da irgendwie in diesem Gebiet und da hat der Veranstalter jetzt schon mal erste Schlüsse draus gezogen, die ja sehr vernünftig sind. Er hat einen Teil der Laufstrecke quasi etwas mehr in den Schatten gelegt. Insgesamt sind es 2,8 Kilometer mehr, die die Athleten quasi unter Bäumen im Schatten laufen können, was, wenn man jetzt böse sein will, auch nur ein Tropfen auf dem heißen Stein ist schöner Wortwitz, bei 42 Kilometer Marathon, aber ich meine, jede Maßnahme, die da irgendwie vorbeugend zu etwas mehr und einem vielleicht in Anführungsstrichen leichterem Rennen, leicht wird sowieso nicht.
Ja, eben, also alle Leute, die da jetzt auch wirklich kommentiert haben, irgendwie, da muss man durch, da muss man seine Renntaktik anpassen. Ja. Also die haben den Marathon nicht von 42 auf 25 Kilometer gekürzt.
Ja, genau.
Und
also das fand ich auch ein bisschen unnötig. Also alle, die dann, keine Ahnung, sowas kommentieren wie, ja, das musst du doch miterleben,
muss man mit
das
klar
muss
so kommen,
sein so. Und wir sind nicht in Skandinavien oder was da geschrieben wurde. Aber
da muss man an der Stelle mal sagen, ich glaube, es war 2015, als das krasse Hitzerennen in Frankfurt war, da ist jemand auf der Ziellinie zusammengebrochen und ist gestorben.
Ja.
Natürlich ist es auch immer
eine Einzelbetrachtung.
Einzelbetrachtung und natürlich für jeden auch, der am Wochenende vielleicht startet, eine Eigenverantwortung, wie du dein Rennen gestaltest, wie du kühlst, wie du verpflegst, wie du dich selbst auch quälen willst bei extremen Bedingungen. Das muss man sagen. Es ist ein Extremsport bei extremen Bedingungen.
Ja.
Und das darf man da echt nicht aus dem Auge verlieren. Und ich finde es aber wichtig, dass der Veranstalter irgendwie überhaupt signalisiert, dass sich da Gedanken drüber gemacht werden.
Auf jeden Fall.
Also natürlich wäre der Aufschrei jetzt groß. Das ist das, was ich meinte. Wenn man irgendwie 3 statt 4 Laufrunden laufen lässt, das geht natürlich nicht.
Ja.
Und aber das war jetzt auch nicht der Fall. Also deswegen habe ich es auch nicht wirklich verstanden, dass man da sagen kann, irgendwie, finde ich gut, dass da überhaupt drauf reagiert wird, sondern so, bei den paar Kilometern irgendwie im Schatten ist ja quasi, ist ja leicht verdient. Sind da wird man ja die 38 Grad wahrscheinlich gar nicht merken.
Mhm.
Also schauen wir, es wird trotzdem heiß und
anstrengend,
wie du gerade schon gesagt hast, ich glaube nicht, dass diese Streckenänderung dazu führen wird, dass jetzt alle irgendwie davon verschont bleiben.
Dazu passend auch unser Kommentar der Woche, den ich jetzt einfach schon mal einwerfen will, von Carsten Tuchel bei Facebook. Und täglich 2 Eiswürfel in den langen Waldsee schmeißen. Ich glaube, die reichen nicht ganz. Yeah. Also,
ja, ich glaub, ganz egal, wie viele Eiswürfel es werden, das Neo-Verbot wird
kommen,
nicht auch für verhindern lassen.
Für die Age-Grouper.
Ich denke auch.
Ja, also das wird mit den Temperaturen, die ja jetzt bis Samstag da prophezeit werden, da musst du viele Tankstellen aufkaufen und Eiswürfel mitbringen, damit das verhindert werden kann.
Ja, also und da jetzt, um die Überleitung zu schaffen, ist natürlich die Frage auch, wie sich das auf das Profirennen auswirkt. Gerade auch in Betracht vom großen Dreikampf, wo Patrick Lange sicherlich eh schon eine große Rolle spielen wird. Mhm. Aber wo wir natürlich auch wissen, bei Hitze und solchen Bedingungen kann er voll seine Stärke ausspielen.
Kann er gut, ja.
Und
auch wenn wir das im letzten Jahr auch schon hatten, vielleicht nicht ganz so extrem, obwohl es auch schon extrem heiß war, aber da sind jetzt dieses Jahr wahrscheinlich noch mal ein paar mehr Grad mehr auf dem Thermometer, aber es ist wahrscheinlich eine Grundvoraussetzung, die jetzt erstmal grundsätzlich Patrick
eher in die Karten spielt.
Pluspunkt
zuspielen könnte. Das würde ich auf jeden Fall auch sagen. Und genau, 2018 war es nicht ganz so heiß und da kommt natürlich dazu, die Rennkonstellation war oder der Rennverlauf hat das letztendlich in Sicht jetzt von Jan Frodeno begünstigt, dass Patrick Lange am Ende langsamer wird, weil Patrick Lange versucht hat, unter allen Umständen mitzuschwimmen und mit Rad zu fahren und ihnen das einfach letztendlich wahrscheinlich mehr Körner gekostet hat als Jan Frodeno, der dann schneller gelaufen ist. Und dann meinte Patrick, glaube ich, auch noch, Verpflegung lief dann auch nicht optimal, gerade wenn du wahrscheinlich eher am Limit dran bist als die Konkurrenz, mit der du fährst. Es ist ja umso wichtiger, dass du dich gut verpflegst. Ja. Dann kommt das natürlich alles zusammen. Das ist ja das Schöne, dass das ganze Konstrukt so komplex ist. Deswegen freuen wir uns natürlich auch auf das Rennen so sehr, weil es letztendlich nicht berechenbar ist. Natürlich, ich glaube, wir sind uns einig, Jan Frodeno ist der große Favorit.
Ja.
Und man kann eher davon sprechen, dass Patrick Lange Jan Frodeno schlagen muss, als umgekehrt. Auch wenn Patrick amtierender Weltmeister ist.
Weltmeister am Start geht, genau, ja.
Aber ich glaube, das wird natürlich alles andere als eine Kaffeefahrt.
Mhm.
Und da sind viele Faktoren dabei, die das Rennen irgendwie beeinflussen könnten. Und ich bin wirklich gespannt. Also wenn ich mal so denke, wie es laufen könnte ich mir auch vorstellen, dass Jan wieder versucht, vom Start direkt so viele loszuwerden wie möglich. Unter anderem auch Patrick und da vielleicht auch noch mal dran setzt, beim Schwimmen noch mal härter anzugehen, einfach weil er gesehen hat letztes Jahr, wenn Patrick will eventuell, dann ich erinnere mich an den Satz von
gar nicht so groß.
Ich erinnere mich an den Satz von Jan irgendwie, ja, ich bin da vorne 10 Minuten 350 Watt gefahren oder so. wie viel es dann letztendlich war, können wir jetzt drüber streiten, aber er hat es probiert und die anderen sind in der Gruppe gefahren, das war noch mit Patrick Nilsson zusammen, sind aber fair gefahren, das darf man und er ist sie nicht losgeworden.
Mhm.
Wie sehr er das jetzt letztendlich wirklich probiert hat, kann man natürlich drüber diskutieren oder ob er diese Laufentscheidung mal erzwingen wollte, um zu zeigen, wer der schnellere Läufer ist.
Na klar.
Aber ich könnte mir genauso gut vorstellen, dass er sich das nicht nochmal antun will, diese Ungewissheit, sondern dass er auf dem Rad dann eher darauf spekuliert, wenn er alleine sein konstantes Tempo fährt, dann ist er schneller und baut mehr Vorsprung auf als die Gruppe, in der Patrick Lange eventuell sein wird, wenn es eine Gruppe geben wird.
Ja, das ist die Frage, wie Kienle aus dem Wasser kommt.
Das wollte ich nämlich gerade sagen.
Wo er dann am Ende auf dem Rad landet und da vielleicht auch noch eigene Akzente auf der Radstrecke setzen kann.
Ja.
Oder das muss ja sein Ziel sein eigentlich.
Definitiv.
Ja.
Also er muss den Vorsprung gut machen und ich glaube, das wird ihm auf jeden Fall gelingen.
Ja.
Und dann wird es natürlich spannend, was Patrick macht, wenn Sebi vorbeikommt, ob er versucht mitzufahren, ob er darauf spekuliert, dass einfach es schon lang dauern wird, bis er den Schwimmrückstand überhaupt gut gemacht hat dann auf der Radstrecke vielleicht schon die Hälfte rum ist oder so.
Ja.
Und das glaube ich persönlich nicht. Also ich glaube, Sebastian Kienle hat sich im Schwimmen mittlerweile so weiterentwickelt, das hat er in den Rennen dieses Jahr wirklich gezeigt, dass er nicht diese irgendwie 5 Minuten oder 4 Minuten, die er mal bekommen hat, irgendwie kriegen wird. Ich glaube nicht, dass er später als 2, maximal 3 Minuten nach Patrick Lange aus dem Wasser kommen wird. Wir haben es ja auf Hawaii gesehen, unter anderem.
Ja.
Und da waren die Bedingungen ähnlich. Also Sebastian Kienle hat seine stärksten Schwimmen immer gezeigt, wenn es ohne Neoprenanzug war und eigentlich relativ raue See, also so Hawaii-Bedingungen, wenn auch mal ein paar Wellen dabei sind, das kannst du jetzt natürlich in einem See vergessen.
Ja, genau.
Aber ich glaube, wenn da die Tagesform passt, wie gesagt, das sind ja ganz viele Faktoren, dann wird der Vorsprung nicht allzu groß sein, dann wird er auf dem Rad, so wie, ich weiß nicht was, 2015 oder 16, das Jahr auf Hawaii, wo dann er nach 30 Kilometern oder so auf dem Rad schon bei Jan Frodeno dran war, ich glaube, es war 2015, und sich dann auch alle gefragt haben irgendwie, okay, der Kienle ist jetzt schon da, au backe. Ja. Und dann ist es ja so gewesen, dass er die Gruppe nicht losgeworden ist.
Ja.
Und deswegen bin ich so gespannt, was passiert. Weil er natürlich weiß, er wird alles versuchen, um überhaupt zu gewinnen. Und da wird ihm natürlich auch klar sein, eigentlich
muss er weg.
Muss er auch weg von Jan.
Ja.
Und das wird, glaube ich, eine spannende Sache, ob er überhaupt die Spitze des Feldes erreicht, ob er alles dran setzen wird, wegzufahren, ob vielleicht Jan und Sebi zusammenfahren, um quasi sozusagen, okay, wir distanzieren Patrick erstmal und dann schauen wir, ob dann ein Großteil der Strecke zusammengefahren wird, auf den letzten 20 Kilometern versucht wird, nochmal irgendwie 30 bis 60 Sekunden rauszufahren, all solche Sachen, also es kann viel passieren,
wie wir wissen. Viele Konstellationen, ja.
Und dementsprechend sind natürlich aber auch noch andere da, die das Rennen irgendwie beeinflussen könnten und vorn mitschwimmen könnten, beispielsweise beim Schwimmen. Michael Rehlert, der immer jemand, der auf jeden Fall sehr, sehr schnell schwimmen kann, bei dem man auch generell natürlich sehr gespannt sein kann, jetzt wie er auf der langen Distanz abschneidet.
Ja.
Unter anderem jetzt nach dem Trainerwechsel mit Brad Sutton, also die Langdistanz, die ja, wo war's, gemacht hat im Frühjahr das Challenge-Rennen, was Taiwan oder so. Das war ja mehr oder weniger so ein Trainingswettkampf, um einen Langdistanz-Finish für den Kopf wahrscheinlich mal verbuchen zu können. Jetzt soll das natürlich deutlich besser werden. Da schauen wir natürlich
auch. Wundertüte.
Genau, total. Ja. Da schauen wir auf deutscher Sicht natürlich rauf. Joe Skipper ist dabei, auch jemand, der sehr schnell Rad fahren kann, der vielleicht auch ein Einflussfaktor für die drei genannten großen Deutschen sein könnte, je nachdem, wie es dann läuft. Auch jemand, der im Bereich ungefähr wie Kienle schwimmt, vielleicht ist das auch eine Möglichkeit, nach vorn zu fahren, schneller nach vorn zu fahren. Ivan Rania auch gemeldet, Franz Löschke dürfen wir nicht vergessen, der auf jeden Fall seinen Hawaii-Slot sichern will, wo wir ja wissen, das könnte eventuell auch passieren, wenn man Fünfter wird oder sogar noch Siebter. Weiter hinten landet.
Ja, Siebter.
Genau. Ja. Und jemand, der das gleiche vorhat, Patrick Dirksmeier. Der hat bei uns geblockt.
Ja.
Das können wir an der Stelle nochmal verlinken.
Genau.
Hat seine Gedanken vom Ironman Frankfurt ein bisschen geteilt.
Ja, sehr lesenswert, sehr offen und ehrlich.
Finde ich auch, sehr offen und ehrlich.
Wie er damit auch mit dem Thema Anspannung und Nervosität vor solchen, ja, schon Saisonhighlights.
Ja, definitiv.
Großen Wettkämpfen umgeht und wie es ihnen dann, auch wenn man sich versucht, gut vorzubereiten, dann doch
nicht
wieder
gelingt. Packt.
Ja.
Ich glaube, das kennt auch jeder. Man versucht das irgendwie immer, hat so seine eigenen Psychotricks, aber es ist einfach unglaublich schwer. Aber genau, den Blog-Eintrag können wir auch nur empfehlen. Hat er auch so ein bisschen nochmal Revue passieren lassen vor 10 Jahren, als er irgendwie in der Regionalliga gestartet ist mit Triathlon. Mhm. Alle immer von Langdistanz erzählt und er noch gedacht hat, hey, das werde ich nie machen. Und wo auch das Thema Profitum gar kein Thema war für ihn. Und jetzt 10 Jahre später steht er bei seinem ersten Frankfurt-Start als Profi und versucht, die Hawaii-Quali zu lösen. Also coole Geschichte.
Ja, auf jeden Fall.
Und dementsprechend viele Faktoren, die damit reinspielen können. Wir werden das genau beobachten. Und ja, wollen wir uns noch festlegen? Erstmal aufs Männerfeld, bevor wir zu den Frauen kommen.
Ja.
Also, wer fängt an?
Ja, also wenn ich anfangen darf, dann mache ich es mir einfach. Nee, also ich bin da auch bei dir und sag eigentlich, wahrscheinlich wird es Herr Frodeno machen. Das ist mein Tipp.
2 und 3?
2 und 3, 2 an Herrn Lange und 3 an Herrn Kienle.
Okay, wir sind beide keine Fans davon, so richtig an rauszuballern, offensichtlich.
Langweilig.
Ich drehe das um, ich sag Frodo vor Kienle und Patrick.
Ja, okay.
Ja, kommen wir zu den Frauen.
Ja.
Genau, wir haben es schon vermeldet. Anna Haug wird nicht am Start sein.
Genau, da kommen wir auch später nochmal kurz drauf zu sprechen, auf das Thema.
Aber dementsprechend in Fokus rückt jetzt nicht ein deutsches Duell, sondern eher das Duell Daniela Bleimehl gegen Sarah True, die ja ihre Quali in Cairns beim Ironman nicht geschafft hat und sich dazu entschieden hat, wieder in Frankfurt zu starten. Da hat sie ja 2018 auch ihr Debüt gegeben.
Genau.
Und ist damals auch die schnellste Laufzeit gelaufen. Ich glaube, es war sogar Laufstreckenrekord.
Mhm.
Und kommt deshalb eigentlich mit guten Erinnerungen an das Rennen zurück, hat da die Hawaii-Quali gelöst, hat jetzt das Gleiche vor. Und ich denke, da können wir uns auch drauf freuen. Ist natürlich aus deutscher Sicht sehr schade, dass Anne nicht dabei ist. Aber ja. Ich würde mal mich festlegen und sagen, Daniela Bleimel hat ihren Slot ja sowieso schon. Für die, sie geht es ja eher darum, vielleicht mal den Ironman Frankfurt zu gewinnen.
Ja.
Und für Sarah True geht es um den Slot, aber es gibt mindestens zwei Slots oder es werden wahrscheinlich zwei werden. Von daher glaube ich, den Slot wird Sarah True lösen. Wir werden sie wieder auf Hawaii sehen. Wäre jetzt meine Einschätzung jedenfalls.
Ja,
ja, und was das Duell zwischen den beiden angeht, muss man ja sagen, ich glaube, sie schwimmen ungefähr ähnlich schnell. Vielleicht schwimmt Sarah True noch einen Ticken schneller. Daniela Bleimel fährt sicherlich ein Ticken schneller Rad, aber Sarah True läuft auch deutlich besser. Und ich glaube, wenn das, die Hitze wird sicherlich einen großen Faktor haben. Mhm. Ich glaube aber, und das ist nicht, das sage ich nicht, weil ich mir das wünsche, sondern weil ich das glaube, aus meiner, ja, kann man drüber streiten, mehr oder weniger fachmännischen Meinung, dass Sarah True gewinnen wird.
Ja.
Ich glaube, die Hitze spürt man am meisten beim Laufen und ich kenne das auch, wenn man nicht gerade sehr große Probleme mit Hitze hat, dann kommt einem das als starker Läufer oder starke Läuferin entgegen und ich glaube, davon profitiert sie im Vergleich zum anderen Feld, weil sie in der Lage ist, deutlich schneller zu laufen als alle ihre Konkurrentinnen, die mit ihr am Start sind. Und wenn sie da keine technischen Probleme hat, Magenprobleme, alles, was wir wissen, was dazukommt, dann glaube ich, wird sie das Ding gewinnen. Ja, wäre deshalb meine
Platz 3 ist so ein bisschen noch
das ist richtig
spannend, glaube ich, oder? Also da sind ja echt nur einige Namen auf der Liste, die sich alle da auf das Podium noch mit draufstellen können. Also
vor allem ist es ähnlich wie bei den Männern. Ja. Das ist dann der Kampf um den zweiten Hawaii-Slot.
Ja.
Also bei den Männern ist es ja auch so, wenn angenommen es wird, so wie wir sagen, ganz egal in welcher Reihenfolge, die drei großen Deutschen, die aber nur noch bestätigen brauchen, sind die beiden Slots auch noch offen. Und bei den Frauen wird es ja ähnlich sein. Angenommen, ein Slot geht an Sarah True, Daniela Bleimel ist schon qualifiziert. Dann gibt es auf jeden Fall mindestens noch die dritte, wenn sie den Slot annimmt, die sich auf jeden Fall qualifiziert. Ja, also ich würde sagen, eventuell wäre oder sicherlich wäre Kimberly Morrison eine Option dafür.
Mhm.
Und sicherlich auch Amelia Watkinson, Angela Naith,
aber auch
Sarah Lewis.
Genau, Sarah Lewis. Wir haben ja aber auch vielleicht eine Lindsay Corbin, die ist vielleicht.
Ja.
Auch mal so weit nach vorne schaffen.
Also du hast schon recht, da ist der Kampf sehr, sehr offen.
Ja.
Also das wird sicherlich Tagesform auch sein und viel Renndynamik, wie sich das Rennen entwickelt.
Ja.
Und genau, ganz unten an Position 119 auf der Startliste Anja steht Ippach. Eben noch
genau.
Anja Ippach. Und auch da sind wir dann gespannt, ob wir sie sehen und wie das dann wird.
Ja,
wollen wir einen Haken hinter unsere Frankfurt-Vorschau machen?
Genau, ja, wir haben ja gerade schon gesagt, Anna Haug steht auf der Startliste, ist aber leider nicht mehr dabei. Das ist irgendwie auch, ja, die Hiobsbotschaften der Saison waren in den letzten Wochen immer wieder größer. Du hast ja dann nochmal so einen kleinen Überblick verschafft, wie es bei unseren verletzten Kandidaten so ein bisschen aussieht, ne?
Also, ja, aber genau, das war die schlechte Nachricht, aber wir sind ja positiv.
Ja.
Es ist ja auch Sommer und schöne Temperaturen und ganz viel Optimismus hier. nee, genau, es gibt Licht am Ende des Tunnels. Also wir haben uns, glaube ich, alle gerade auch aus deutscher Sicht sehr geärgert, dass es bei den Frauen ausgerechnet zwei Kandidatinnen erwischt hat, die für Hawaii definitiv
eine große Rolle spielen sollen,
vielleicht sogar ich war jetzt gerade so ein bisschen am Ring mit mir, mindestens ums Podium, vielleicht sogar um den Sieg. Also klar, bei Laura Philipp hätte man mal schauen müssen, direkt beim Debüt, es ist immer, das glaube ich dann eher nicht, dass sie es nicht drauf hätte, aber dieser bekannte Anlauf, diese ein, zwei Starts, um Erfahrung zu sammeln und sich daran zu gewöhnen, die braucht man dann meistens schon. Aber ich meine, Anna Haug hat auch gezeigt, dass sie beim ersten Hawaii-Start auf Position 3 landen kann. Also das wäre sicherlich auch realistisch. Genau, kommen wir vielleicht, wo wir gerade bei Laura Philipp sind. Da sieht das nämlich schon wieder deutlich besser aus, als jetzt zumindest stand jetzt Anna Haug, was ja auch später passiert ist oder bekannt gegeben wurde, wo der Heilungsprozess einfach auch später angefangen hat. Dementsprechend ganz klar, dass es ein bisschen noch braucht. Also Laura Philipp hat vor, ich glaube, roundabout 2 Wochen die Krücken abgelegt, kann wieder Radfahren, ist beim Radfahren jetzt auch schon wieder komplett schmerzfrei.
Ja.
Bei einer Trainingseinheit mit Sebastian Kiel und Florian Angert eine 90 Kilometer Bestzeit auf dem Zeitfahrrad aufgestellt.
Okay, ich glaub, so schlecht kann es ihr da nicht gehen. Ja.
Nee, genau. Ich bin mir nicht sicher, ob das ganz Draft legal war oder ob sie dann vielleicht direkt hintereinander gefahren sind oder ob sie bewusst die 12 Meter eingehalten haben.
Ja,
also ich glaube, da kann man sehr optimistisch sein, dass sie auf jeden Fall für Hawaii wieder rechtzeitig fit ist.
Ja, bei Laura kann man das ja alles immer ganz gut über, gerade über YouTube mitverfolgen.
Genau.
Das ist ja bei Anne nicht der Fall, aber da hast du ja den Kontakt zu Dan, der dich da immer wieder auf dem Laufenden hält. Und
ja, genau, das war, also da hat sich der Stand zwischendurch ein bisschen geändert. Mhm. Wir haben ja auch, das können wir an der Stelle auch nochmal sagen, in der aktuellen Triathlon 171 sind auch die großen,
die große Vorschau.
Genau, Vorschau auf Frankfurt und auch auf Rot mit Favoritencheck und Punkten vergeben pro Disziplin und so. Also schön, schön bunte Mischung eigentlich für die, die das noch nicht gelesen haben. Im Handel erhältlich oder unter unserer App. Oder im Shop auf spurmedes.de.
Ja. Das, wie unser Chefredakteur Nils Fließert immer so schön sagt, das benötigte Mitschnackerwissen,
genau,
um am Sonntagmorgen mit den nötigen Siegen und Hintergrundinfos
richtig
bei der Live-Schalte
dabei
die
zu
Freunde
sein.
Zu überzeugen, genau, und zu beeindrucken. Also Leute,
ran an den Kiosk. Genau, und auch dafür hatte ich mit Dan nochmal gesprochen und da war der Stand halt noch. Das ist ein bisschen schade natürlich gewesen, dass die Überlegung zu dem Zeitpunkt noch da war, ob das vielleicht nicht Sinn macht, sogar einfach zu wandern, den Marathon, wenn es denn nicht geht beim Laufen. Also es ist eine Verletzung, die in erster Linie das Laufen einschränkt. Einfach um die Quali zu lösen und dann keine Bäume auszureißen, sondern der Fokus sollte die ganze Saison auf Hawaii sein und wirklich da alles rauszuholen, was geht, und die anderen Rennen wirklich eigentlich so ein bisschen, natürlich versucht man immer ein gutes Rennen zu machen, aber was so die Priorisierung angeht, ein bisschen links liegen zu lassen. Da war halt noch die Überlegung, wenn es irgendwie geht, dann joggen oder gehen.
Ja.
Aber gleichzeitig die Ansage auch von Dan, dass nichts riskiert wird gesundheitlich. Also wenn es irgendwie bedenklich ist, dass man das machen, oder wenn es bedenklich sein sollte, auch überhaupt zu gehen oder die Belastung als große Ganze, was ja einfach dann auch viele Stunden Sport und starke Belastung sind, dann würden sie sich immer dagegen entscheiden. Dann kam wenige Tage später die Info, dass Anni ihren Start absagt.
Ja.
Und genau, also Verletzung am Unterschenkel ist es letztendlich. Es ist zum Glück kein Ermüdungsbruch.
Mhm.
Und Dan war da auch immer sehr offen und selbstkritisch auch und hat gesagt, natürlich ist es für alle eine blöde Situation. Und alle überlegen auch, wie man sowas generell verhindern kann und arbeiten das auf. Und er meinte zu mir im Gespräch, es ist besonders ärgerlich, weil die Verletzung in der Phase gekommen ist, wo sie eigentlich nicht viel gemacht haben.
Ja.
Einfach so im Hinblick auf Hawaii. Und das ist einfach, Verletzungen sind manchmal so komplex, dass man das nicht genau rekonstruieren kann, wo das herkommt, dass es irgendwann anfängt und dass man, da wusste man nämlich zum Beispiel ganz lang auch nicht, was genau es ist.
Mhm.
Und dass man, konnte man dann nach dem ersten MRT nicht feststellen und halt so ein paar schwierige Sachen. Letztendlich ist es aber so, dass die auch da optimistisch sind, dass jetzt natürlich erstmal quasi, ich sag mal, Reha ansteht und erstmal natürlich die Gesundheit der entscheidende Faktor ist, bevor die, bevor die Fitness dann wieder eine Rolle spielt. Dass aber davon ausgegangen wird, dass ein Quali-Rennen, nur um es zu bestätigen, im August realistisch ist. Und auch da meinte Dan, das würde Anne auch einfach nur durchjoggen, um nicht zu groß irgendwie den Körper zu belasten. Und ich glaube, das ist das wäre sicherlich eine sinnvolle Sache.
Haben Sie da schon ein konkretes Rennen irgendwie im Blick, oder?
Nee, ich glaube, dafür ist der Heilungsprozess noch nicht weit genug vorangeschritten, um zu sehen, wann man eventuell wieder einsteigen kann oder wann man aus gesundheitlicher Sicht sagen kann, okay, ich kann jetzt verletzungsfrei Langdistanz machen und am Ende 42 Kilometer vielleicht, ich sag mal vorsichtig joggen, aber halt nicht Limit laufen, einfach weil auch die Erholung natürlich danach viel zu lange dauert für die Hawaii-Vorbereitung. Von daher,
das müsste dann ein paar Wochen später richtig losgehen.
Ja. Genau, und das wäre sicherlich eine smarte Lösung für alle, wenn das irgendwie klappt und auch eine zufriedenstellende Lösung. Und ja, also an der Stelle drücken wir halt nochmal die Daumen, glaube ich, mit einem Großteil der Szene, die das auch bestimmt intensiv verfolgt haben, weil wir uns natürlich wünschen, dass, wenn wir solche Athleten schon mal auf Hawaii am Start haben können, dass sie auch da sind.
Unfassbar guten Form gehabt haben.
Ja, genau, das kommt halt auch noch dazu. Genau, also ist aber nicht alles so Schwarzmalerei, also es ist optimistisch, und gerade bei Laura Philipp ist es ja auch schon wieder so, dass eigentlich relativ viel trainiert wird.
Mhm.
Und da kommt noch ein dritter im Bunde dazu, habe ich ironischerweise, weil ich bin an der Stelle einmal ganz ehrlich, alle Profis haben gefühlt ein Rennen gemacht und ich habe keine Trainingseinheit der Woche gefunden. Also dachte ich mir, ich bin mal besonders witzig und nehme die Trainingseinheit von Lionel Sanders, 2x5 Kilometer locker laufen mit einer Minute Pause auf dem Laufband. Spaß beiseite. Das soll natürlich eins sagen, nämlich Lionel Sanders kann wieder laufen. Ja. Hat er angefangen mit Gehen auf dem Laufband, dann locker Joggen, immer so im 30-Sekunden-Takt. Jetzt das erste Mal wirklich, also 2x5 Kilometer auf dem Laufband mit einer kleinen Unterbrechung zwischendurch. Mhm. Fast dann immerhin, es sind 10 Kilometer Joggen. Damit gewinnt man wahrscheinlich noch keinen Ironman. Aber ja, aber es ist ein großer Schritt für ihn. Also das konnte man ja auch sehr intensiv auf Social Media und auf YouTube verfolgen. Von daher, auch da ist die Hoffnung nicht verloren, dass wir den noch auf Hawaii sehen. Der spielt ja mit dem Gedanken beim Ironman Mont Tremblant, was ja in seiner Heimat ist in Kanada und auch dann mit wenig oder verhältnismäßig wenig Reiseaufwand verbunden ist, noch die Quali lösen zu können.
Ja. Ist ja auch ein Zeitpunkt, der dann auch wieder vielleicht einem Sanders in die Karten spielt, bezüglich vielleicht hat der Gewinner, falls Sanders nicht gewinnen sollte, auch schon einen Slot. Also das ist ja eine ähnliche Geschichte wie jetzt mit den Nizza-Slots.
Das stimmt, weil Cody Beals ist Vorjahressieger und der wird wieder da sein. Ja. Und das ist sicherlich einer der größten Konkurrenten. Und der würde dann um die Vergabe auch keine Rolle spielen. Ja, genau. Und ja, ich glaube, Lionel Sanders ist niemand, der gerne verliert. Aber ich glaube, der ist mittlerweile auch so. Ja, der wäre mittlerweile auch so klug, dass er sagt, er geht vielleicht auch an Start, ähnlich wie bei Anna Haug, den Slot zu holen und nicht um das Ding komplett einzureißen mit Streckenrekord. Ja. Was mir gerade auch auffällt, Lionel Sanders, aber das war uns ja vorher schon klar und auch bei dem Heilungsprozess wird dann ja auch ziemlich sicher raus sein für Nizza. Der hatte seinen Nizza-Slot ja angenommen, entgegen der Überlegung, einfach so lange keine 70-3-WM mehr zu machen, wie es keine 20 Meter Drafting-Rule gibt. Mhm. Aber ja, der wird auch rausfallen. Ja. Da können wir uns, glaube ich, ziemlich sicher sein. Ja, aber von daher, für was Hawaii angeht, sind das eher positive Nachrichten, würde ich sagen, nachdem die Verletzungsinfos, als sie uns erreicht hat, ja doch echt relativ, sehr, sehr niederschmetternd irgendwie, was dann auch die Startfelder angeht. Ja. Also von daher ist es nicht alles verloren und erstmal machen wir den ersten Schritt und bleiben bei den Europameisterschaften bei Ironman, bevor wir nach Hawaii gucken.
Weltmeisterschaften gehen.
Ja. Genau, wir freuen uns auf ein aufregendes Wochenende mit viel Rennaction, melden uns nächste Woche natürlich wieder mit ausführlichen Analysen und Eindrücken. Unsere Live-Show aus Frankfurt geht ab Donnerstag online, immer um 21 Uhr, die 3 Tage vor dem Rennen, wenn ich das
mit
richtig...
Mit allen Infos,
mit Gästen, mit Einspielern.
Frank und jetzt euch... aktuell auf dem Neuesten halten.
Genau, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, jedes Mal aus dem Zielkanal sogar.
Ja, genau.
An der Strecke, also auch mit ein bisschen Optik im Hintergrund, wie es von Kona Daily vielleicht noch so gewöhnt seid, mit ein bisschen weniger Palmen, aber...
Und weniger Meer, ja.
Genau.
Und mal gespannt, ob Frank wieder im Hawaii-Hand vor der Kamera stehen wird.
Oder ob er sich was Frankfurt-Spezifisches einfallen lässt.
Ich habe gerade schon überlegt.
Ich auch, aber mir ist so schnell nichts eingefallen. Nee, genau, wir... bedanken uns erstmal fürs Zuhören, dass ihr auch unsere Frankfurt-Berichterstattung intensiv verfolgt. Wir werten das aus. Nächste Woche die Analyse, die Vorschau auf Rot. Genau. Intensive Wochen stehen vor uns. Und ja, das Wetter ist heiß, auch fürs Trainieren. Wir hoffen trotzdem, dass ihr das ein oder andere Freiwasserschwimmen zur Abkühlung machen könnt und nicht mehr Rolle fahren müsst, wie der Idiot, der hier spricht. an der Stelle vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Jo, danke. Ciao.